Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Fahrrad XXL. Die Bezeichnung Fahrradladen wird Fahrrad XXL definitiv nicht gerecht. In den bundesweit 18 Filialen und daher wahrscheinlich auch in deiner Nähe erwarten dich Erlebniswelten mit Indoor-Radstrecken, Testsimulatoren und professionellen Fahrradwerkstätten. Du hast Fahrrad XXL nicht in deiner direkten Nähe? Gar kein Problem. Denn Fahrrad XXL ist auch online mit einem großen Shop für dich da. Ob für den Radprofi, den Freizeitradler, den urbanen Biker oder die Familie, bei Fahrrad XXL findest du nicht nur das richtige Bike, sondern auch eine große Vielfalt an Equipment, Bekleidung und Zubehör. Das Sortiment umfasst über 400.000 Artikel von mehr als 300 Marken. Die erstklassige Qualität jedes einzelnen Produkts steht im Vordergrund, genauso wie die fachgerechte Beratung und der Kundenservice. Fahrrad XXL steht für Verlässlichkeit und Qualität dank der jahrzehntelangen Erfahrung und Tradition. Und jetzt das Beste. Fahrrad XXL hat für dich ein exklusives Angebot. Alle Junkmiles-Hörerinnen und Hörer erhalten beim Online-Einkauf auf www.fahrrad-xxl.de mit dem Code JUNKMILES10 10 Euro Rabatt ab einer Bestellsumme von 100 Euro. Den Link zum Online-Shop von Fahrrad XXL und natürlich auch nochmal den Code findest du unten in den Shownotes. Wir wünschen dir viel Spaß beim Shoppen. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junk Miles für dich. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder Junk Miles Donnerstag. Für alle, die letzte Woche die passende Einleitung von mir vermisst haben, ja, sehr viele Nachrichten bekommen, dass der Podcast anders anfängt. Es tut mir natürlich nachträglich noch leid. Möchte ich nochmal um Entschuldigung bitten. Man kann sich nicht entschuldigen, Daniel. Man kann nur um Entschuldigung bitten.
Ja, weiß ich.
Ne? Ja, ich nicht.
Schon mal gehört.
Also, ich musste das erst lernen. Okay. Find's aber jetzt total sinnig. Also, Ich habe da auch noch mal ein bisschen was dazugelernt. Also nicht, dass ich nicht jeden Tag was dazulerne, schmerzlich erfahren. Aber das fand ich eine schöne Geschichte. Das war mir vorher nicht so klar, weil ich habe das auch mal gesagt. Deswegen jetzt noch mal an alle da draußen, ich möchte um Entschuldigung bitten. Jeder Einzelne kann jetzt einfach hingehen und stellvertretend Daniel eine Nachricht schicken bei Instagram, wenn er die Entschuldigung annimmt. Okay? So teilen wir das in etwa auf. Mein Name ist Björn Geßmann. Ich mache diesen Podcast gemeinsam mit meinem disruptiven Partner Daniel Beck, der schon einleitete heute und nach seiner Kommunismusliebe, die er letzte Woche kundgetun tat, diese Woche hingeht und ankündigte, dass er anarchisch disruptiv an dieses Thema des heutigen Tages rangehen wird. Daniel, ja,
aber
wir sind mehr als gespannt.
Genau.
Also ja, ich ehrlich auch gesagt auch, weil ich weiß nicht, was kommt. Das kann ich schon mal sagen.
Alles
ne? Gut.
Ich sollte in Zukunft weniger im Endeffekt sagen und so nach dem Motto. Wir haben ja Hörer, die uns tatsächlich kritisieren, was ich ja einerseits ganz schön finde. Das andererseits sage ich jetzt nicht. Also ich zitiere, nachdem Björn es erfolgreich geschafft hat, sein ETC-PP sich abzugewöhnen, möchte ich dich auf etwas aufmerksam machen. Du verwendest allzu häufig die Formulierung im Endeffekt und so nach dem Motto. Das ist tatsächlich das Einzige, was mir wirklich den Hörspaß trübt. Wäre super, ja, wenn du den inflationären Gebrauch der beiden Floskeln eindämmst. Ich sage nicht, von wem es kommt, aber gut.
Das sind Nachrichten, weswegen ich inflationär die Block-Taste benutze. Und das meine ich wirklich ernst.
Ja.
Wenn man nicht um Feedback fragt, dann gibt man auch keins. Ist mir völlig egal. Und das meine ich wirklich ernst. Das hat, also jetzt wirklich ehrlich gesprochen.
Ich bin da ambivalent. Ich kann deine Position verstehen. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn dem tatsächlich so ist, dann versuche ich zumindest kürzer zu sprechen und dann vielleicht auch solche, das sind ja im Endeffekt Füllfloskeln und nicht
Ja, das spricht für dich und gegen mich, aber das ist
so meine ich es gar nicht.
Nein. Also, und ich muss wirklich gestehen, ich habe irgendwann gemerkt, ist auch eines der, also jetzt können wir eine gesellschaftliche Diskussion daraus machen, deswegen bin ich auch nicht mehr auf Facebook, weil ich, oder was heißt bin ich nicht mehr, bin ich, aber bin ich nicht mehr wirklich, weil ich gemerkt habe, wie unendlich mich das so runterzieht, wenn Leute irgendwas kommentieren, wozu ich sie gar nicht gefragt habe. Und das meine ich überhaupt nicht böse. Ich freue mich über jede positive Nachricht. Und wenn darin etwas verpackt ist, wo jemand sagt, hey, da, was weiß ich, war eine Info falsch oder wie auch immer, oder ich habe dir hier nochmal, hast du nochmal die, keine Ahnung, die Info, die du da falsch, und dann freue ich mich immer, weil dann lerne ich ja was dazu und dann ist das klasse. An alle die, die was daran auszusetzen haben, ja, einfach weghören. Das ist die einfache Lösung. Aber mich bitte in Ruhe lassen damit. Also, weil ich kann das nicht alles lesen und es macht was mit mir. Und man geht ja von außen hin und sagt jemandem, was er anders zu tun hat. Und ich finde, es steht einem nicht zu. Es ist auch selten so, dass ich durch die Straßen laufe und dann irgendwem sage, du kannst mir einen Gefallen tun, schlürf bitte mit deinem Kaffee nicht so hier neben mir an der Ampel. Weil der hat mich auch nicht gefragt, ob das in Ordnung ist, dass er mit dem Kaffee schlürft. Er darf machen, was er will. Wirklich. Und es steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Und das ist dann total okay. Sofern das natürlich nichts ist, was jetzt irgendwie das Regelwerk torpediert oder so, das Gesellschaftliche. Aber wenn dem nicht so ist, ist das total okay, einfach mal zu sagen, hey, möchte das jetzt gerade gar nicht gelesen haben. So, und dann ist eigentlich schon zu spät. Weil, wie gesagt, das meine ich jetzt wirklich ehrlich und sensibel anerkennend, das macht was oder hat was mit mir gemacht, macht's immer noch, aber mittlerweile in geringerer Form, als dass ich weiß, ich darf mir das auf gar keinen Fall alles durchlesen. Mhm. Ich möchte auch gar kein, also hört sich jetzt total doof an, aber ich möchte gar kein Feedback oder keine Kritik bekommen, großartig, außer von den Leuten, die ich danach frage. Und das passiert übrigens sehr häufig. Also ich sitze hier nicht erhaben auf meinem Thron und sage, ich bin kritikunfähig, weil es eh alles schon richtig, sondern frage oft genug Leute und bitte um Kritik und auch richtig unbequeme Menschen, das darf ich dazu sagen. Also Leute, die mir nicht einfach Honig um den Mund schmieren, sondern Leute.
Bei dir wäre es ja eher Mandelmus.
Mandelmus um den Mund schmieren. M-Alliterationen sind immer gut. Genau. Und ja, aber cool, aber trotzdem liebe Grüße. Also ich meine, am Ende ein treuer Hörer vielleicht. Und wenn nicht, ja, dann schalt halt ab. Einfaches Prinzip, ne? Einfach, wenn du es nicht hören kannst, etc. pp., dann einfach wegmachen.
Aber schön. Gut, das war ein bisschen 3 Minuten Therapie für mich, weil, also mit mir macht es dann auch was. Ich dachte dann erst, okay, also einerseits, was soll das? Zweiten Mal, okay, daran kann man arbeiten, aber ich gebe dir recht, es macht was mit einem und das ist dann die Frage und ich bin gerade nicht so stabil und nicht so resilient, also ich weiß generell nicht, ob ich es bin, aber gerade schon mal gar nicht, dass es mich dann doch beschäftigt und dafür nimmt es mir dann auch wieder zu viel Energie weg. Da muss ich dann ehrlich sagen, es hat keiner eine Eintrittskarte gelöst und dann, okay,
richtig. Gut. Und dann, genau, jetzt mal wirklich, und das soll sich jetzt überhaupt nicht überheblich anhören, das ist jetzt hier nicht, ich glaube, jeder, der uns kennt, weiß, dass wir oft genug selbstkritisch sind und so weiter und auch sagen, wenn wir irgendwas nicht wissen oder irgendwas nicht beantworten können, das sage ich hier wahrscheinlich jede Folge, dass ich von irgendeiner Thematik keine Ahnung habe und ich habe mich auch nicht hier hingesetzt und habe gesagt, hier ist ich habe jetzt hier 17 Rhetorikkursabschlüsse gemacht, um diesen Podcast machen zu können und man muss sich das ja so überlegen, man gibt sich Mühe, ja, das ist ja auch eine Geschichte, bei der, ich sag's mal so, kein Hörer dazu gezwungen ist, das zu hören, noch dafür bezahlen muss, das hören zu dürfen, ja, das muss man immer bedenken und das ist dann so ein Punkt, wo ich gerne auch für mich auswählen möchte, wer kritisieren darf und vor allen Dingen auch wie, das ist eigentlich das Allerentscheidendste, also ich würde niemals eine Kritik ablehnen, wenn die mir irgendwie sinnvoll erscheint. Aber da sind oft genug Nachrichten dabei, in der Kritisierende zum Beispiel nicht mehr in der Lage ist, also oft genug heißt jetzt, es kommt sehr selten vor, aber energetisch, ja, das, was du auch meinst, wie viel Energie es zieht, das kommt halt schon, also es, wie du sagst, es macht was mit einem. Und wenn du als Kritisierender nicht mehr in der Lage bist, irgendwie eine Anrede einzubauen oder als jemand, der hier zahlreiche Stunden kostenlos hören durfte, dich erstmal dafür bedankst, dass das so ist und dass derjenige oder diejenigen da sitzen und das machen, dann blocke ich sofort. Gar kein Problem. Und auf meiner Blockliste bei Instagram stehen abseits der leicht bekleideten Mädchen, von denen ich glaube, dass die doch gar nicht mit mir Liebe machen wollen, auch wenn sie mir das schreiben. Ja. Was mir, auch zugegeben manchmal wehtut, weil ich mir schon wünschen würde, dass jeden zweiten Tag da so eine Nachricht in die DMs flattert. Aber ich befürchte, es ist gar nicht so. Ja. Irgendwas, mein Bauchgefühl sagt mir, wenn ich da zurückschreibe und auf diesen Link klicke, in dem PayPal im Linknamen steht, dann haben wir unterschiedliche Interessen. Und ansonsten stehen auf der Liste keine zweistellige Anzahl an Leuten, glaube ich. Ah, vielleicht. Knapp drüber, möglicherweise. Und das ist doch das, worum es am Ende geht. Hier hören, also jetzt offen gesprochen, jeden Tag über 1000 Menschen diesen Podcast. Und auf meiner Blogliste stehen vielleicht 15 Leute. Und das ist ein cooles Verhältnis. Und ich glaube, genau so muss das coole Verhältnis auch energetisch wirken. Als dass wir uns total freuen über jedes positive Feedback, jede Kritik annehmen, die sinnvoll vorgebracht wird. Super geile Running Gags verbreiten, über die ich mich immer wieder freue, wenn mich irgendwer bei Instagram markiert, weil er seinen Lauf beendet hat nach 59 Minuten und 58 Sekunden oder die nächste Frage aufkommt, wann das nächste Sauerland-Trainingslager ist oder gerne jemand spaßeshalber darauf hinweist, super gut, dass ich hier 17 Mal etc. pp. Gesagt habe oder locker in jeder Folge 8 Mal ins Phrasenschwein hätte zahlen müssen. Cool. Also finde ich super. Auch das macht ja was mit einem und das ist ja schön, wenn die Rückmeldung so ist. Aber diktier mir nicht, was ich zu tun und zu lassen habe. Das mache ich ganz alleine für mich selber oder das dürfen hier, darf ein ausgewählter Kreis an Leuten, darf mir das sagen. Pack deine Kaffeetasse gefälligst in die Spülmaschine und stell sie nicht oben auf die Spüle zum Beispiel, ist ein Satz, den ich oft höre. Mit Komma, Beleidigung eingesetzt, Ausrufezeichen. Aber vielmehr Leuten steht das nicht zu.
Packst du deine Kaffeetasse nicht in die Spülmaschine?
Doch, in die Spülmaschine, nicht auf die Spüle.
Ach so, gut, okay. Nee, nein, ich frage nur, weil mir geht es dann manchmal so, ich räume sie ein und dann wird mir gesagt, das war nicht richtig gut eingeräumt.
Ja, das hasse
das
ich.
Schicksal,
Leute, die, nein, aber
das Schicksal teile ich mit vielen Männern.
Ja,
das
aber
ich schon gehört.
Aber ich finde, Leute, die Spülmaschinen nicht richtig einräumen dürfen, den, weiß ich nicht, sollte die Sozialversicherungsnummer entzogen werden oder sowas. Also die haben keine...
Gibt es in Deutschland eine Sozialversicherungsnummer?
Ja.
Oder hast du das aus amerikanischen Krimis?
Nee, die gibt es auf jeden Fall, glaube ich. Sagte, irgendwer hat mir das bei Instagram geschrieben. Und ich finde das, also da würde ich jetzt spontan auch anbieten wollen, wir picken uns mal ein Wochenende raus, irgendwie im Mai und dann machen wir mal einen Workshop zum Spülmaschine richtig einräumen. Und ich darf sagen, also wenn ich die hier, es gibt Momente, da räume ich sie halb nochmal aus und räume sie wieder ein. Mhm. Und alle sind überrascht, dass ja noch die Hälfte an Platz da ist. Und dann habe ich ein erhabenes Gefühl in mir, mit einer latenten Arroganz der Erhabenheit, dass ich denke, ich könne Spülmaschinen besser einräumen als andere. Ist meistens ja gar nicht so. Ne? Ist ja auch eine persönliche Meinung dann am Ende des Tages. Wie die persönliche Meinung, dass jemand einen gewissen Wortlaut häufiger oder seltener sagen sollte.
Zu diesem Workshop möchte ich gerne einen gewissen Andreas W. aus dem Saarland einladen, der uns beiden gut bekannt ist. Der hat mir nämlich auch von diesem Problem oder vor dieser Herausforderung erzählt, vor der er auch manchmal steht und glaube ich auch daran verzweifelt, dass wenn er die Spülmaschine einräumt, dass es da nicht recht ist. Aber gut. Viele Grüße ins Saarland.
Liebe Grüße ins Saarland. An euch alle drei, die ihr da wohnt.
Und die Deutschlandtour führt durch Saarland, um mal...
So.
Wollten wir auch mal sagen. Und sie führt durch meinen Heimatort auch noch. Aber der ist ja nicht im Saarland, Gott sei Dank.
Möchtest du uns den nennen?
Nee, Schwäbisch Gmünd, da bin ich aufgewachsen. Führt die Deutschlandtour durch.
Wenn, also Leute aus Schwäbisch Gmünd, wenn die sagen, dass sie von dir schon mal gehört haben, ist das so ein rotes Tuch da irgendwie? Gibt es da noch Tern und Federn
Schwäbisch
dann?
Nein, alles gut.
Du da noch wohlgesonnen? Darfst du da hin und wieder noch hin zurückkehren?
Ich glaube, ich war das letzte Mal vor gefühlt 20 Jahren zu irgendeinem Klassentreffen, Abi-Treffen.
Ja.
Was weiß
ich. Ja.
Egal. Wir reden heute über Trainingslager.
In Kallenhardt, in meinem Heimatort.
Ehrlich?
Oder nicht?
Können wir machen.
Kommt von kalt und hart.
Okay, gut.
Es ist Nein, wirklich so.
Ich habe mir so ein bisschen überlegt, weil ich ja seit Jahrzehnten nicht mehr im Trainingslager war, wäre auch komplett unnütz, weil Formaufbau und Formabbau laufen im Endeffekt parallel zur Zeit und wie immer. Es gibt immer irgendwas, was dazwischen kommt. Nein, ich wollte mal so ein bisschen darauf aus. Wir hatten ja schon einige Folgen zum Thema Trainingslager gemacht. Wir haben auch schon mal über Trainingslager zu Hause geredet. Und mich würde ein bisschen die Physiologie dahinter interessieren und auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, wie kann ich das vielleicht simulieren, indem ich entweder Mini-Trainingslager mache oder auf qualitative Blockbildung setze. Was auch immer du hinter meinen Worten verstehst oder was vielleicht auch gar keinen Sinn macht.
Deswegen ja disruptiv. Also es ist ja wirklich so gewesen, dass du eben eingeleitet hast und gesagt hast, wir machen das heute mal disruptiv und anders.
Ja.
Und das finde ich gut. Und ich glaube, also Trainingslager ist ja wie viele andere Themen auch, das ist ja einfach eine sehr komplexe Geschichte. Und wenn wir jetzt hier, ne, 100 Leute haben sie gefragt, wie gestalten sie ihr Trainingslager, dann würden wir sehr viele unterschiedliche Antworten erhalten, glaube ich, darauf. Und am Ende wird man, glaube ich, feststellen, also ohne jetzt schon konkret deine noch nicht konkrete Frage zu beantworten. Aber ich glaube, man wird feststellen, es gibt eine Menge Gemeinsamkeiten. Völlig egal, ob Mallorca, Malediven oder Schwäbisch Gmünd, wo auch immer man das Trainingslager abhält.
Oder Kalnhardt.
Oder Kalnhardt. Ja, da, das ist schon was anders. Da muss man mit den Minusgraden und den Schneeverwehungen kämpfen Mitte Mai. Also da muss man schon ein bisschen differenzieren. Aber ansonsten wird es, glaube ich, eine Menge Gemeinsamkeiten, als aber dann auch Unterschiede geben. Und ich glaube am Ende, das ist jetzt plakativ, aber die Lösung liegt auch immer so ein bisschen in der Geschmackssache. Mhm. Also was ist denn überhaupt möglich? Also zum Beispiel ja auch finanziell, zeitlich und so weiter. Und ich glaube, jeder, der hier schon mal einen Podcast zum Thema Trainingslager gehört hat, der wird, hoffe ich, gehört haben, dass wir jetzt hier nicht sitzen und sagen, nee, du musst auf jeden Fall das Frühjahr über 4 Wochen auf Mallorca verbringen, ansonsten ist die Saison für die Katz, sondern ich da immer wieder versuche auch eine Sensibilisierung zu schaffen, dass es total okay ist, dass man alle gerade bei Instagram irgendwo auf Fuerteventura oder Lanzarote rumfahren sieht, aber auch total fein damit sein kann, dass man gegebenenfalls immer noch in seinem Keller auf der Rolle sitzt. Und dass der Outcome, der rein physiologische, sportliche, am Ende vielleicht gar nicht groß unterschiedlich sein muss. Mhm. Und das finde ich ist immer wichtig, so einleitend vielleicht dazu, dass es in der Hinsicht egal ist, wie man es macht. Und es gibt mit Sicherheit, ich meine, da werden wir wahrscheinlich heute drüber sprechen, so ein paar Punkte, wo man sagen kann, okay, da kommt am Ende das Gleiche bei raus. Mhm. Völlig egal, wo du das gemacht hast und bei welcher Temperatur und Co.
Also ich habe mir schon mal so ein bisschen überlegt, wenn ich jetzt mal die Profis, sei es im Triathlon als auch im Radsport irgendwie außen vor lasse und mal auf die klassischen Hobbyathleten gehe, ja, also die vielleicht noch so dieses Motto haben, dabei sein ist alles, oder also in ihrer eigenen Range der Ziele arbeiten, da habe ich mir überlegt, ob so ein Trainingslager nicht mehr psychologischen Effekt hat als physiologischen Effekt. Also das war im Endeffekt so der Ausgangspunkt, warum ich gedacht habe, wir lassen uns mal über Trainingslager reden. So, wenn man jetzt überlegt, selbst ein 10-tägiges Trainingslager ziehen wir An- und Abreisetag ab, dann ziehen wir nochmal mindestens einen Ruhetag ab, vielleicht eher 2 Ruhetage. Die Planung davor, die ja auch im Endeffekt Zeit oder ein bisschen Energie frisst, wird natürlich aufgehoben über die Vorfreude. Also ich glaube, man kann das nie so 100% feststellen, was ist jetzt daran positiv, was ist negativ. Da habe ich mir irgendwie so gedacht, aber die Physiologie, die dahinter ist, die kann ich doch, wenn ich die Zeit eh habe und abgesehen vom Wetter, könnte ich das doch auch schaffen mit, ich sage jetzt mal, mit Blockbildung zu Hause. Und vielleicht sogar, um es jetzt mal auf die Spitze zu treiben, vielleicht dann sogar noch viel sauberer, weil ich ein besseres Belastungsmanagement habe, weil ich vielleicht nicht getrieben bin, weil ich mir vielleicht nach dem Ruhetag eher noch mal einen halben oder einen ganzen Tag brauche, um Pause zu machen, um dann normal zu trainieren, um dann in einen 3-Tages-Block an einem Wochenende zu gehen. Also das ist jetzt in der Theorie, ist immer die Frage, kann ich das durchsetzen? Da bin ich natürlich klar auf der Seite, ich verreise und fahre weg, weil dann bin ich für mein ganzes soziales Umfeld natürlich auch unerreichbar. Das heißt also, diese Ad-Hoc-Störungen, die man sehr wahrscheinlich oder die viele haben werden, wenn sie zu Hause sind, was auch logisch ist. Ich glaube, kleinen Kindern, kleinen Tieren, großen Tieren, auch manchmal großen Menschen, kann man das schwer begreiflich machen. Irgendwie, ich bin zwar zu Hause, aber ich bin nicht ansprechbar. Also, beziehungsweise ich bin jetzt nicht so verfügbar, wie du es von mir erwartest, wenn ich zu Hause bin. Also das, diese psychologische Komponente, die sollte man nicht außer Acht lassen, das verstehe ich. Aber die bei der Physiologie, da würde ich jetzt wirklich gern so von dir wissen, ob ich sowas genau zu Hause auch nachstellen kann über einen Zeitraum von 4 Wochen oder wie du generell zu diesem Thema Blockbildung oder so stehst oder dass das gar nicht das Hauptaugenmerk eines Trainingslagers ist, kann ja auch sein. Vielleicht sehe ich das falsch.
Verstanden. Ich würde vielleicht nochmal einmal, also ich zoome mal ein kleines bisschen raus und wir fangen mal ganz grundsätzlich an und ich glaube, das ist immer auch irgendwie wichtig. Mhm. Das Argument bringe ich in vielerlei Hinsicht. Wenn wir jetzt uns auf irgendeine Veranstaltung vorbereiten und wir haben einen Vorbereitungszeitraum von, wir sagen jetzt einfach ein halbes Jahr, also es wird Radfahrer geben, die bereiten sich 4 Monate vor, es wird Triathleten geben oder gibt es genug, die bereiten sich 8 Monate vor oder 10 Monate auf eine Veranstaltung, ist auch egal. Wir sagen jetzt einfach ein halbes Jahr, dann sind das 6 Monate. Und jetzt stumpf davon ausgegangen, dass jeder Monat ungefähr 4,5 Wochen hat, dann werden wir feststellen, dass das so gute 27 Wochen sind, die wir uns vorbereiten. So, wenn jetzt 2 davon Trainingslager sind und der Umfang in diesem Trainingslager, also jetzt mal wirklich runtergebrochen auf die reine Trainingszeit, wegen mir sogar exorbitant Faktor 3 ist im Vergleich zu dem, was sonst der Fall ist, dann sind das ja 2 mal 2 Wochen, die wir mehr trainieren als normalerweise. Ja, mhm. Also im Sinne von, die eine Woche hätten wir eh trainiert, zu Hause ganz normal, oder die 2 mal 1 Woche oder die 2 Wochen vom normalen Rhythmus her. Wenn Faktor 3 der Umfang ist, dann haben wir 2 gewonnen. Und wenn wir 2 Wochen unterwegs sind, haben wir sinngemäß 4 Wochen gewonnen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was 4 Wochen im Kontext von 27 Wochen Vorbereitungszeit bedeuten, dann ist das nicht ganz unerheblich, das ist völlig klar. Aber wenn wir das mal runterbrechen, dann sind das, keine Ahnung, 12%, 15, weiß ich nicht, ich kann es nicht ausrechnen. Und ist dahingehend überschaubar. Mhm. Das wiederum würde aber ja erstmal annehmen, dass wir von einer Linearität reden, und man hingehen könnte und in der Trainingsanpassung sagen könnte, dass das alles irgendwie linear funktioniert. Also wir haben jetzt stumpf einfach nur die Trainingszeit gerechnet, mhm. ohne natürlich zu differenzieren, was es jetzt bedeuten kann, wenn wir Faktor 3 zum Beispiel trainieren, was ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt empfehlen würde. Ich sage ja für gewöhnlich immer so Faktor 2 bis 2,5. Kommt immer so ein bisschen drauf an, was jetzt die Relation ist und die Ambition und das Leistungslevel und so weiter.
Kurze
und
auch der Zwischenfrage. Zeitpunkt. Wenn du diesen Faktor ansetzt, nimmst du die reine Zeit, nimmst du die Sauerstoffaufnahme? Wenn jetzt einer vor dem Trainingslager.
Ganz einfach halten. Also das ist ja nur, das ist ja ein Gradmesser und das ist auch nicht richtig oder falsch. Mhm. Ja, ich würde mich da nie hinsetzen und sagen, du musst jetzt irgendwas zwischen Faktor 2 bis 2,5 machen, weil du kannst auch, wie gesagt, wir waren jetzt beim rein physiologischen, wenn wir jetzt mal kurz irgendwas an Rahmenbedingungen, Psychologie, was auch immer was hinzunehmen, dann kannst du ja auch ein Trainingslager machen, bei dem du, weiß ich nicht, wegen mir 2 Wochen vorm Ötztaler Radmarathon schon mal nach Sölden fährst, aus welchen Gründen auch immer, um da schon mal 2-mal die entscheidenden Pässe abzufahren, dann wird es vom Umfang her nicht exorbitant viel mehr sein, als du an einem verlängerten Feiertagswochenende zu Hause trainiert hättest. Ja, und da kann jetzt jeder sagen, oh, da war ich jetzt aber nicht Faktor 2 beim Umfang, sondern ich hätte zu Hause auch 2 mal 4 Stunden trainiert. Jetzt war ich 2 mal 6 Stunden unterwegs, dann ist es nicht Faktor 2. Ja, dann war es aber trotzdem sehr gut und wertig und hat eine riesen Qualität gehabt und ist cool. So, und deswegen gleichzeitig kannst du jetzt hingehen und kannst sagen, vielleicht kann auch irgendwie Faktor 3 funktionieren. Es ist ja immer die Frage, was die Relation ist. Also wovon gehen wir aus? Von einem Durchschnitt, von einer durchschnittlichen Stundenzahl pro Woche, dann werden wir feststellen, dass ein durchschnittlicher, also Durchschnitt beim Trainingsplan ist ja auch nicht Fisch, nicht Fleisch, ist Durchschnitt, wie immer mein Beispiel, die eine Hand auf die Herdplatte, die andere ins Eisfach, ist im Schnitt auch okay, ja, werden deine Hände aber anders sehen, so. Und so ist es ja mit dem Training auch. Also du kannst ja Belastungswochen haben, wegen mir jetzt gerade mit 15 Stunden und Ruhewochen mit 6 Stunden, dann ist der Schnitt 12. Aber 15 ist was ganz anderes als 12 und 7 ist auch was ganz anderes als 12 in puncto Anpassung und Erholung. Mhm. So, und deswegen finde ich das immer, ist das schwammig, Ist aber auch bewusst so gehalten. Nochmal, es gibt da kein richtig oder falsch und auch jetzt nicht den einen Faktor, egal für welche Metrik oder welchen Parameter, nach dem man sich richten könnte. Am Ende geht man ja hin und macht das genau wie zu Hause auch. Es braucht eine sinnvolle Planung, es braucht eine gute Vor- und Nachbereitung von einem Trainingslager und dann ja irgendwie auch eine die ganze Zeit irgendwie eine Form von Feedback, wo man, und wenn man das mit sich selber ausmacht, sich selber fragt, ist das jetzt hier fein, traue ich mir zu, jetzt hier morgen nochmal die 6 Stunden Königsetappe oben drauf zu setzen oder reichen vielleicht auch 4, weil ich bin echt schon hart angeschossen und fühle mich schon nicht mehr so richtig gut und so. Und die letzten 2 Stunden heute waren schon ganz schön zäh, wie dem auch sei. So, aber nochmal zum Physiologischen kurz. Also es gibt natürlich in der Anpassung nicht immer eine Linearität, ja, sondern das, was du so schön beschrieben hast als eine Art Blockbildung, kann ja auch irgendwas sein, was vorteilhaft ist, zum Beispiel in der Anpassung. Ich bringe mal ein Beispiel. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass eine normale Trainingswoche, jetzt machen wir mal kurz ein Radsportbeispiel, ist auch egal, können auch ein Triathlon-Beispiel machen, aber gehen wir mal davon aus, der Radfahrer trainiert 4-mal die Woche und der trainiert im Schnitt, was auch immer das jetzt heißen mag, 2-3 Stunden pro Einheit. Dann sind das roundabout 10 Stunden in der Woche. So, und jetzt mal rein zum Beispiel energetisch gesprochen, bringt das mit sich, dass die Trainingsdichte und der Trainingsumfang so moderat ist, dass wir selten bis nie in die Situation kommen werden, dass wir zum Beispiel irgendwo mal mit entleerten Kohlenhydratspeichern fahren, außer wir nehmen uns das bewusst vor. Im Triathlon ist es ein kleines bisschen anders, weil der Triathlet hat für gewöhnlich mehr Einheiten. Der trainiert jetzt nie 4 Einheiten die Woche, sondern eher 8. Und selbst wenn der, also dann gegebenenfalls nur 1 bis 1,5 Stunden, vielleicht 2 Stunden trainiert und wir sagen jetzt mal, der kommt auf 12 Stunden, dann ist das von der Belastung als solche gar nicht mal jetzt unbedingt viel mehr, weil der verteilt ist ja auf unterschiedliche Disziplinen, deswegen auf unterschiedliche Muskelgruppen und so weiter, auf unterschiedliche Strukturen. Aber der braucht natürlich die immer gleichen Glykogenspeicher dafür. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwo mal glykogenverarmter sein könnte, ist zumindest mal ein bisschen größer. Aber ich würde jetzt auch sagen, selbst bei 12 Stunden Training die Woche wird das jetzt nicht exorbitant passieren. Also es müsste dann schon sowas sein, wo du sagst, okay, ich habe jetzt hier einen Samstag, da gehe ich 2,5 Stunden Radfahren, achte nicht auf meine Energiezufuhr unbedingt vorher, nachher und habe dann irgendwann aber nochmal einen einstündigen Lauf anstehen. Ob der jetzt gekoppelt ist oder nicht, ist wurscht. Aber dann kann ich davon ausgehen, dass dieser Lauf durchaus etwas glykogenverarmter funktioniert. Was jetzt nicht passiert wäre, wärst du 1 Stunde gefahren und 1/4 Stunde gelaufen. So, dann wirst du kaum in die Situation kommen. In einem Trainingslager ist das natürlich komplett anders. In einem Trainingslager wirst du die Situation haben, dass wenn du jetzt nicht 12, sondern wir machen mal Faktor 2, einfach 24 Stunden trainierst. Und wir gehen jetzt mal davon aus, so wie du es passend gesagt hast, da ist auf jeden Fall ein Ruhetag dabei. Dann lass mal von 6 Trainingstagen in der Woche reden. Bei 24 Stunden sind das auf jeden Fall schon mal 4 Stunden am Tag, die du trainierst. Und 4 Stunden am Tag heißt ja zum einen, du wirst deutlich mehr Energie verbrauchen. Darüber hinaus wird ein relativ signifikanter Teil davon Kohlenhydrate sein. Und was ja hinzukommt, ist die Frage auch immer, wie gut du das nachfüllen kannst. Und da ist jetzt, kann ein Trainingslager so und so sein. Wenn das jetzt hier All-Inclusive-Urlaub ist, und du kriegst morgens, mittags, also morgens, dann nach dem Radfahren und dann abends nochmal das dicke Buffet, ja, dann kann es auch gut passieren, dass du bei 4 Stunden Training am Tag vielleicht sogar mit einer positiven Energiebilanz da rausgehst. Also positiv heißt jetzt einfach nur, du hast mehr gegessen, als du verbraucht hast. Ob das dauerhaft dann positiv ist, das ist wie Gewicht gewinnen, ne? Sei mal so dahingestellt, ob das jetzt immer irgendwie passt. Ich finde es immer ganz schön, wenn man das mal so sagt, weil das durchaus anregen darf, dass nicht immer nur Gewicht verlieren das einzig Wahre ist, sondern Gewicht gleichhalten oder Gewicht gewinnen ist auch mal ganz in Ordnung. Genau, aber dann werden wir da auf jeden Fall schon mal eine Situation haben, wo wir irgendwann davon sprechen können, dass jetzt die Belastung und die daraus resultierende Adaptation gegebenenfalls nicht mehr linear sind, weil halt Begleitumstände durch dieses Trainingslager hinzukommen, die einfach dazu führen, dass die Anpassung anders sein wird. So, also machen wir mal, ich baue mal einfach nur kurz die Kaskade weiter auf, wenn wir jetzt uns überlegen, wir trainieren Glykogen verarmt, ich habe das jetzt so gesagt, wie auch immer, in welchem Grad, dann müssen wir uns überlegen, dass zum einen der Körper dafür mehr Aufwand betreiben muss, Also Aufwand auch im Sinne von Sauerstoffumsatz zum Beispiel, weil je glykogenverarmter, desto für gewöhnlich mehr Fettstoffwechsel betreibt der Körper und dafür muss er mehr Energie aufwenden. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal die Situation, dass der Aufwand, was auch immer das jetzt wieder heißt, der da betrieben werden muss, also neben der Sauerstoffaufnahmeerhöhung, auf jeden Fall schon mal größer ist als eigentlich. Wir haben also irgendwo auch einen exponentiellen Verlauf und nicht mehr einfach nur einen linearen. So, gleichzeitig müssen wir davon ausgehen, dass durch eine Glykogenverarmung auch gewisse andere Parameter, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, aber sich anders ausgestalten, egal ob das metabolische sind, hormonelle oder immunologische zum Beispiel. Es kann also gut sein, dass unser Hormonhaushalt gegebenenfalls wegen mir ein Stück weit kataboler unterwegs ist im Verlauf der Tage des Trainingslagers und der Körper gegebenenfalls mehr Reparaturarbeit betreiben muss, um aus diesem katabolen Zustand wieder rauszukommen, gerne in den anabolen rein, was man zum Beispiel an einem Testosteronhaushalt erkennen könnte, als sicherlich eines der wichtigsten anabolen Hormone, die wir so haben. Aber jetzt auch, muss man auch ganz klar sagen, nicht das einzige. Ja.
Dürfte ich dich ganz kurz unterbrechen?
Bitte, immer.
Du redest ja gerade von dem Hormonhaushalt, der dann vielleicht ein bisschen durcheinander ist. Ist das, nur damit man das richtig einordnen kann, ist es was Positives, dass der Körper dann gezwungen ist, also Strategien zu entwickeln, das auszugleichen, wie du gerade gesagt hast, von Katabol zu Anabol? Oder würdest du sagen, es ist eine Schwächung? Also habe ich da einen positiven Effekt oder habe ich eher einen negativen Effekt? Also ich will es nur für die Einordnung wissen. Oder ist es so eine Gratwanderung, dass es bis zu einem gewissen, wie beim oxidativen Stress auch, dass man sagt, bis zum gewissen Grad ist es ja gut, aber gehst du müh drüber, dann schlägt's um und dann bist du halt so katabol, dass du jetzt auch im Endeffekt aufhören kannst und 3 Ruhetage machen kannst.
Ja, also du hast es mindestens so schön beantwortet, wie ich es hätte beantworten können, wirklich. Und also das meine ich jetzt wirklich ernst.
Das war nicht abgesprochen, mich hat so interessiert.
Nein, aber du hast natürlich völlig recht und du hast das Beispiel des oxidativen Stresses gebracht, was finde ich immer so ein bisschen sinnbildlich dafür steht, weil wir das gesamtgesellschaftlich immer mit was Negativem verbinden. Ne? Wenn wir an CO2-Ausstoß und Ozonlöcher denken oder Umweltverschmutzung und so weiter, dann denken wir immer an oxidativen Stress, der dadurch erzeugt wird und der am Ende des Tages, keine Ahnung, zu Krankheitsbildern führt. Bis hin zu, weiß ich nicht, Krebserkrankungen, dies, das und jenes. So, Fakt ist aber, dass Training immer dafür sorgen soll, dass wir etwas ins Ungleichgewicht bringen und der Körper immer bestrebt ist nach Gleichgewicht. Deswegen wird der für einen Ausgleich sorgen. Also, will sagen, wenn wir trainieren, benötigen wir mehr Sauerstoffumsatz als normalerweise. Da ist also ein Ungleichgewicht und der Körper stellt fest, dass die Herausforderung größer ist, alle, was weiß ich, lebenswichtigen Prozesse sinnvoll mit Sauerstoff zu versorgen, genug Energie bereitzustellen, für die er wiederum Sauerstoff braucht und so weiter und so fort. Das heißt, als Antwort auf dieses Ungleichgewicht erfolgt die Anpassung zum Gleichgewicht, welches darin endet, dass wir eine größere VO2 Max haben, sodass wir halt besser den Sauerstoff nutzen können, um daraus Energie umzuwandeln, zum Beispiel. So, und deswegen ist das immer gegeben und wie immer, und jetzt ist es eigentlich schon nicht mehr physiologisch, sondern eher philosophisch, ist die Frage, was ist noch in Ordnung als Erzeugung von Ungleichgewicht und was nicht mehr? So, und das kannst du oder das kann man für jeden Parameter einzeln bewerten. Bleiben wir ganz kurz beim oxidativen Stress. Wenn der entsteht durch Training, ist das ja grundsätzlich erstmal gut. Wenn der entsteht durch oder umso mehr entsteht durch sehr viel hochintensives Training, dann ist es bis zu einem gewissen Grad gut und es gibt einen Grad, an dem kippt das System dann um. Aber nicht jetzt einzig und allein, weil wir durch zu viel hochintensives Training sehr viel oxidativen Stress erzeugt haben, sondern vielleicht ja auch deswegen, weil unser System noch nicht bereit war, dieses Gleichgewicht sinnvoll wiederherstellen zu können, sondern dann etwas auftritt wie eine stumpfe Erkältung oder was auch immer was, welches ja nichts anderes ist als oft genug ein Signal dafür, dass es dem Körper nicht gelungen ist, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen und er deswegen gegenregelt und uns sagt, nee, lass mal hier eine Pause einlegen, ich komme hier jetzt gerade nicht hinterher. Und jetzt nochmal, ich will nicht sagen, dass das hochintensive Training daran schuld ist. Es kann ja genauso gut daran schuld sein, in sehr fetten Anführungsstrichen, dass man sich nach dem hochintensiven Training nicht erst, dass man nicht in Ruhe hingegangen ist und sich ein tolles Mittagessen zubereitet hat, um dann 2 Stunden Mittagsschlaf zu machen, um dann am Nachmittag noch ein bisschen Yoga zu machen, zu meditieren und dann früh ins Bett zu gehen. Weil das entspricht ja nicht unbedingt dem Alltag eines normalen Berufstätigen zum Beispiel. Also es kann auch gut sein, dass Schuld an der Erkältung dann ist, dass ich, keine Ahnung, morgens noch eine Runde intensiver trainiert habe und danach in den öffentlichen Nahverkehr gestiegen bin, wo ich natürlich alles mitnehmen kann an Viren und Bakterien, was gerade so im Umlauf ist, und das eigene Immunsystem zum Beispiel vielleicht gerade nicht in der Lage war, das irgendwie abzufangen, alles auf einmal. So, und dann ist das okay, das kann dann passieren. Aber nochmal, dann ist nicht das hochintensive Training schuld, sondern streng genommen der öffentliche Nahverkehr zum Beispiel.
Ein anderer Reiz, ja.
So. Und deswegen ist das ja immer auch eine Abwägung. Also, das würde für mich auch zum Beispiel heißen, auch, ich komme nochmal kurz zurück auf den ollen Faktor, der ja eigentlich nicht so wichtig ist, aber ich will es nochmal symbolisch machen, auch wenn, auch Faktor 3 kann also funktionieren, immer mit der Frage, wie die Begleitumstände sind zum Beispiel. So, und jetzt sind wir irgendwann an einem Punkt, wo man auch sagen kann, okay, wie das Beispiel beim öffentlichen Nahverkehr, müssten wir uns dann ja eigentlich auch überlegen, wie kann ich jetzt dafür sorgen, die Zeit rund um das Training, als auch im Training wegen mir, so zu gestalten, dass ich auch möglichst viel aus meinem Trainingslager, jetzt mal wegen mir der Einfachheit halber nur in Trainingsstunden, da rausholen kann. Und was ich dafür brauche, ist zum Beispiel eine sinnvolle Ernährung, genügend Schlaf, aber auch gegebenenfalls äußere Begleitumstände wie warmes Wetter, was mit Sicherheit was anderes in puncto Erkältung und Co. und Krankheit und Immunsystem mit mir machen wird, im Vergleich zu, was weiß ich, ich halte das Trainingslager jetzt hier im hohen Norden, ich meine, heute ist ein schlechtes Beispiel, hier scheint wunderbar die Sonne, aber ich mache das im Februar in Kallenhardt zum Beispiel bei -12 Grad und Schneeverwehung. So, dann wird das anders sein. Und das muss natürlich jeder dann so ein Stück weit für sich selber bewerten. Ich will nur sagen, grundsätzlich spricht erstmal nichts dagegen, gegebenenfalls, das mit hohen Umfängen dann auch zu gestalten. Das kann man dann schon machen. Und das ist ja auch so ein bisschen die Frage danach, nach dem Ort. Und jetzt, auch wenn du eben passend gesagt hast, wir reden, machen mal keine Profisportbeispiele, aber ich kann sagen, auch die Auswahl des Trainingslagerortes ist für einen Profisportler durchaus nicht ganz so leicht, ne? Also man denkt immer so, ja gut, Zeit hat er genug und Geld ist auch kein Problem, weil ist ja vielleicht auch gesponsert und ist auch sein Beruf, dann hat das nochmal eine andere Priorisierung. Ist alles richtig. Aber auch da muss man sagen, es ist nicht immer so ganz trivial, den passenden Ort zu finden, wo du sagen würdest, da passt für mich alles zusammen. Weil es geht ja nicht nur darum, stumpf um, was weiß ich, Sonnenstunden und Temperatur, sondern es geht auch, es hat noch mehr Faktoren in puncto Wetter, dass du im Februar auf Fuerteventura gegebenenfalls auch mal nicht fahren kannst, weil es irgendwie krassen Sandsturm hat oder extremen Wind hat. Und dann sind das Faktoren, die man damit reinrechnen muss. Es geht weiter beim Hotel, bei der Art des Essens im Hotel zum Beispiel, wo du dir die Frage stellen musst, kann ich in diesem Hotel, also das muss ich jetzt kein Age Grouper stellen, bitte nicht falsch verstehen, ja, wir werden danach wieder einfach, aber kann ich in dem Hotel dafür sorgen, dass ich das essenstechnisch hinbekomme, dass ich mich 2 Wochen lang richtig, richtig gut ernähre? Und das ist durchaus eine ganz, ganz wichtige Frage. Und da gibt's Hotels, da kann man sagen, jo, da klappt das auf jeden Fall. Und da muss ich vielleicht nur, keine Ahnung, da nehme ich noch ein paar Ballaststoffe selber mit, ein Paket Leinsamen, meine eigenen Haferflocken und mein Proteinpulver. Und dann hat sich das Thema erledigt. Den Rest bekomme ich da. Aber es wird auch, oder gibt auch Hotels, wo du sagen kannst, nee, da klappt das jetzt gerade nicht. Und nochmal, es darf jetzt für den Hobbysportler auch, ich will nicht sagen egal sein, aber bitte nicht hier rausgehen und sich überlegen, dass man jetzt hier das perfekte Trainingslager sucht oder sowas. Das klappt am Ende des Tages sowieso nicht. Ich will nur sagen, das klappt für einen Profisportler halt auch nicht. Man hat immer mit so ein paar Unwägbarkeiten auch zu kämpfen. So, und vielleicht noch ganz kurz zum Thema, also wir machen auch gleich noch ein bisschen länger zum Thema Physiologie wegen mir. Aber was ich sagen will ist, wenn das nicht immer linear läuft, sondern manchmal, wegen mir bleiben wir jetzt kurz hier funktionell mathematisch, aber manchmal vielleicht auch exponentiell, dann kann es natürlich gewisse Effekte geben, die sich positiv darauf einstellen, dass wir jetzt gerade hier eine Mehrbelastung im Trainingslager haben, die über die normale, wegen mir durchschnittliche Alltagsbelastung hinausgeht. Mhm. Und das ist super und ich halte es auch für durchaus wichtig, dass das mal so kommt in der Vorbereitung. Aber es ist relativ egal, ob das jetzt irgendwie 2 Wochen am Stück ist und auf Mallorca stattfindet oder ob das den ganzen Mai über zu Hause ist und man jedes Feiertagswochenende zu einem leicht verlängerten Wochenende macht, so ungefähr, und das Ganze da abhält. Ne? Mhm. Und deswegen hat man da eine gewisse Gestaltungsfreiheit und kann am Ende auf den gleichen Outcome physiologischerseits kommen.
Okay, das würde aber auch bedeuten, wenn ich jetzt einen guten Coach habe, der könnte mir dann auch punktuell helfen, wenn ich sauber trainiere und ihm wichtige Daten gebe, dass er sagt, oh, jetzt würde es sich anbieten, dass wir jetzt mal einen verstärkten Block an einem Wochenende machen, ja? Dass du freitags beispielsweise schon mal 2 Stunden Intervalle fährst, dann haben wir die vorentleerten Kohlenhydratspeicher für den Samstag, fahren wir Samstag etwas länger und hauen am Sonntag nochmal was drauf, dann hätten wir ja im Endeffekt so ein bisschen den ersten Trainingslagerblock simuliert. So, und danach machen wir dann halt Ruhe und dann überlegen wir, macht es Sinn, das eine Woche später zu repetieren oder macht man ein normales Training weiter ab Dienstag, also wenn man Montag dann Ruhetag hat oder vielleicht sogar man nimmt den Montag noch mit einer Intervalleinheit, die vielleicht nicht hochintensiv ist, macht dann Dienstag Ruhetag oder so. Also auf was ich hinaus will, man könnte schon, wenn man es kann, also sprich, man hat das Coaching-Niveau dazu, man könnte die Effekte schon zu Hause auch nachbilden.
Ja, und jetzt
hypothetisch.
Auch im Bestreben, dass nicht jeder denkt, er müsse jetzt einen Coach haben, um das richtig zu machen, auch wenn es immer ins eigene Fleisch geschnitten ist, wenn man ein Coaching-Unternehmen hat, dass man dann sagt, den muss gar nicht jeder haben. Aber es wäre ziemlich unglaubwürdig, wenn ich sagen würde, nee, man muss auf jeden Fall einen sehr guten Coach dafür haben. Das macht es mit Sicherheit leichter, jemanden zu haben, der eine gewisse Expertise in dem Bereich mitbringt und der einem, und das finde ich ganz wichtig bei sowas, der einem vielleicht auch hilft, so den Überblick zu bewahren. Aber man muss das nicht. Also das, wie gesagt, ich bleibe auch ein schlechter Verkäufer weiterhin. Ich hätte es jetzt anders verpacken müssen, um vielleicht noch 3 Coachings zu verkaufen. Aber das möchte ich gar nicht. Ich glaube, wenn wir das jetzt nochmal im Allgemeinen machen, am Ende ist das ja stumpf. Wir freuen uns immer über mehr Training.
Mhm.
Ja, also wenn wir könnten, würden wir jedes Wochenende verplanen mit einem Trainingslager zu Hause Wochenende. Und mit jedes meine ich quasi jedes der 27 Wochenenden in der Vorbereitung auf, was auch immer. Manchmal würden wir dann hingehen und würden sagen, hey cool, dass wir hier 4 Tage freies Wochenende haben. Lass da mal tolle aktive Erholung und Regeneration und was weiß ich was rausmachen. Und manchmal würden wir hingehen und sagen, lass mal 24 Stunden trainieren in den 4 Tagen. Und auch das wäre völlig okay. So, also stumpf, aber mehr ist ja immer erstmal besser. Das heißt, überall da, wo ich die Möglichkeit habe, mehr Trainingsumfang unterzubringen, jetzt mal stumpf in Stunden weiterhin gesprochen, ja, dann nehme ich das mit. Also ich lasse jetzt jede Begleiterscheinung außen vor, ob man dafür Urlaub bekommt oder nicht und so weiter und so fort, ja, damit wir es mal einfach halten. Und das ist immer gut. Deswegen macht es immer total viel Sinn, drüber nachzudenken, wo kann man gegebenenfalls mal irgendwie verstärkt trainieren.
Mhm.
Und ich meine, warum fliegen wir denn ins Trainingslager? Zum einen, du hast es eben alles ja passend schon gesagt, motivational, weil das auch irgendwie cool ist, auf Mallorca Rad zu fahren. Das ist halt einfach wunderschön und so. Das gehört ja alles da hinzu. Aber ich sag mal so, es hat ja auch eine gewisse sportliche Ambition. Wir machen das ja jetzt nicht nur, weil es schön ist, sondern weil wir auch wissen oder vielleicht auch in der Vergangenheit mal die Erfahrung gemacht haben, dass wenn wir dann nach Hause kommen, dann hat es auf jeden Fall einen Schub gegeben und das ist ja das, was da stattfindet. Und das, worauf es hinausläuft am Ende, ist ja, dass für diesen Schub brauchen wir nicht immer 2 Wochen Mallorca, sondern wir können uns den auch an jedem anderen Wochenende holen oder in jeder freien Woche zu Hause. Mhm. Immer in der Abwägung, welche Begleiterscheinung es gibt. Aber nochmal da physiologisch, wenn mehr immer besser ist, ja, dann müssen wir einfach nur erstmal dafür sorgen, also das, ich weiß, dass die Aussage in der Realität nicht immer ganz so leicht umzusetzen ist, aber dann müssen wir ja einfach hin und wieder dafür sorgen, ob das jetzt mit einem Coach ist oder wir selber dahin gehen und überlegen, wo haben wir die Möglichkeit, das sinnvoll umzusetzen. Deswegen bin ich ja so ein Fan von diesen Feiertagswochenenden im Mai, weil es ja auch immer damit einhergeht, dass wir da zu Hause trainieren können, bestenfalls gutes Wetter haben. Also es garantiert uns keiner, ja. Aber ganz ehrlich, das garantiert uns im März auf Mallorca auch keiner. So, die Wahrscheinlichkeit ist größer, möglicherweise. Und die Insel ist auch schöner, als hier im Hamburger Umland zu trainieren. Ist auch überhaupt keine Frage. Na komm. Also, tja, finde ich schon. Egal. Aber am Ende des Tages, der Physiologie ist das halt wurscht. Ne? Also so muss man es ja auch mal sehen. Und genau, deswegen bin ich ein Fan davon, dass man versucht zu überlegen, wo man so gewisse Spitzen setzen kann. Weil was ja passiert ist, wir sorgen für eine gewisse Anpassung, die auch mal so ein bisschen aus der Reihe ist. Wir denken nochmal an Ungleichgewicht und Gleichgewicht. Ne? Wenn wir 12 Stunden die Woche trainieren im guten Durchschnitt oder in den ersten 1-2 Monaten vielleicht noch 8 Stunden, dann irgendwann 10 und dann irgendwann 12, um mal irgendwas zu sagen jetzt gerade für den sinnvollen Aufbau, dann müssen wir uns ja auch immer überlegen, dass irgendwann 12 Stunden ja auch eine Normalität ist. Also der Körper ist es ja gewohnt, 12 Stunden zu trainieren. Und natürlich steuern wir das Ganze über eine Intensitätsanpassung zum Beispiel und wir werden dann für mehr Aufwand sorgen durch eine gehobene Intensität. Keine Frage. Aber wir können die Intensität so viel anheben, wie wir lustig sind. Also selbst wenn wir die um 10% anheben, dann haben wir streng genommen 10% mehr Aufwand. Wenn wir aber Faktor 2,5 machen in puncto Trainingszeit, dann haben wir 250% mehr Aufwand. Das ist also mein Vielfaches besser als jede Intensitätssteuerung. Mhm. Und da muss man sich auch immer überlegen, dass bei sämtlichen Trainingsanpassungen wir im Hinterkopf behalten müssen, dass Umfang als solches einfach erstmal durch nichts zu ersetzen ist. Ja, also wie ich das gerade, auch das Beispiel war sehr stumpf, prozentual Intensität und Umfang miteinander zu vergleichen, macht auch wiederum nicht unbedingt Sinn, weil es ist da ähnlich wie eben schon. Es gibt da nicht einen linearen Verlauf, ja, sondern hohe Intensitäten triggern ja auch Anpassungswege, die Umfang, egal wie groß er ist, nicht triggert. Deswegen braucht es immer in irgendeiner Form die Kombination. Man kann also nicht sagen, also mit anderen Worten, wir vergleichen ein bisschen Äpfel mit Birnen, aber ich will nur trotzdem sagen, dass es garantiert ein Fakt ist, dass wir an der Intensität und an der Trainingsgestaltung in Form von wegen mir hochintensivem Training und wie auch immer in einer 12-stündigen Trainingswoche so viel schrauben können, wie wir lustig sind. Die 24-Stunden Trainingswoche wäre trotzdem garantiert besser gewesen. Ja. Mhm. Und hätte mehr Anpassungen mit sich bringen können. Immer vorausgesetzt, man macht die richtig und sinnvoll und strukturiert und so weiter und kann auch gut regenerieren danach und übertreibt es nicht. Aber der Mehraufwand ist garantiert immer größer zu sehen, weil wir müssen uns da überlegen, dass ja ganz viele Anpassungswege auch getriggert werden durch Akkumulation von. Also als Beispiel, der Umsatz von Calcium ist ein ganz wichtiger Signaltransduktionsweg für die Anpassung der Mitochondrien. Mhm. Und der funktioniert in irgendeiner Form auch ein Stück weit linear und ist deswegen in klarer Verbindung zu auch dem stumpfen Trainingsumfang. Also je mehr ich in Bewegung bin, desto mehr Calcium setze ich um. Und desto mehr Anpassung führe ich dann herbei, schematisch. Mhm. Und natürlich kann ich über Intensität hingehen und kann sagen, ich kann hier für 4x4 Minuten hochintensiv dafür sorgen, dass der Calciumumsatz noch mal größer ist. Aber das ist nichts im Vergleich zu einer Stunde mehr trainieren am Ende des Tages. Mhm. Also das ist dann nur ein Transduktionsweg. Nochmal, es gibt natürlich eine Menge andere, die brauchen gegebenenfalls hohe Intensitäten. Und da kann ich 24 Stunden die Woche trainieren, ohne die einmal irgendwie sinnvoll angetriggert zu haben. Das geht auch. Am Ende macht es die Kombination, aber Umfang ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen halte ich es für sinnvoll, in der Vorbereitung nicht immer nur im Gleichgewicht zu sein. Und Gleichgewicht ist jetzt für mich gerade 8, 10 oder 12 Stunden Training in der Woche im Schnitt, sondern auch dieses Gleichgewicht mal zu verlassen. Ob das dann an einzelnen verlängerten Wochenenden ist oder für eine Woche Trainingslager oder für 2 Wochen Trainingslager, das ist relativ egal. Da, also nicht egal, sondern das ist, ich sag mal so, sehr individuell, weil es auch extrem viel davon abhängt, wie man das Ganze umsetzen kann, wie man das umsetzen möchte, und so weiter und so fort.
An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. Radfahren sollte schmerzfrei sein, Radfahren sollte ohne einschlafende Gliedmaßen auskommen, Radfahren sollte vor allem Spaß machen und eben keine Probleme verursachen. Wenn du das nächste Mal auf dem Rad sitzt, stell dir bitte folgende Fragen. Fühle ich mich auf meinem Rad pudelwohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Komme ich ohne Druck oder Reibungsstellen am Fuß, am Po, im Dammbereich oder an den Händen aus? Kann ich auch über einen längeren Zeitraum problemlos in Aeroposition oder Unterlenker fahren, ohne dass mir der Nacken, der Schulterbereich oder der Rücken schmerzt? All das sind Fragen, die du entweder direkt mit Ja beantworten kannst oder dich von den Bikefittern bei Highsize zu eben diesem Ja bringen lassen kannst. Ein Bikefitting bei Highsize besteht aus einer dynamischen, also realitätsgleichen Analyse. Mittels Druckmessfolien an den Kontaktstellen zwischen dir und deinem Rad und einer Videoanalyse wird deine Position zunächst analysiert und dann optimiert. Natürlich vor dem Hintergrund deiner körperlichen Beweglichkeit und Stabilität, die im Vorhinein überprüft wird. Die Highsize Bikefitter optimieren nicht nur deine Position, sondern haben ein großes Sammelsurium an helfendem Material zur Hand. Eine entsprechende Auswahl an Sätteln, Schuhen, Einlagen und Vorbauten hilft dir, deine optimale Position und dein optimales Material zu finden, um den maximalen Spaß und Komfort auf deinem Rad zu erleben. Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet Highsize Bikefittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de/bikefitting-termin oder klicke auf den Link in den Shownotes.
Also im Endeffekt, wenn ich es mache so oder so und aus diesem Gleichgewicht rausgehen, muss ich einfach die externen Stressoren ein bisschen besser berücksichtigen, gell?
Ja, und das ist ja immer das meinen wir auch physiologisch streng genommen damit, wenn wir sagen, hey, deswegen ist ein Trainingslager halt cool, um halt keinen Alltagsstress zu haben. Du gehst ja jetzt nicht hin und sagst, statt der 12-Stunden-Woche trainiere ich jetzt einfach mal 20 zu Hause und lasse den Rest gleich. Also, das wird sich mir nicht erschließen, warum du das dann sonst nicht auch machst. Also klar, okay, du kannst jetzt einmal dieses heroische, ich mache da jetzt mal mehr raus und ich erwarte da eine Anpassung und so weiter, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das ja schief gehen kann, weil das zu Lasten deines Schlafs gegebenenfalls geht, deiner Regeneration geht, weil du nebenher weiterhin arbeiten musst und Haushalt machen musst und Essen kochen musst und einkaufen musst und so weiter und so fort, die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ groß. Deswegen kann ja so ein Trainingslager auch was total Schönes sein, wenn das irgendwo stattfindet, wo man solche Dinge zu großen Teilen abgenommen bekommt oder wo man zum Beispiel nicht arbeiten muss. Aber selbst wenn man sich jetzt ein verlängertes Feiertagswochenende rausgesucht hat und es ist zumindest schon mal gewährleistet, dass man nicht arbeiten muss, auch dann würde ich vorher immer hingehen und sagen, hey, wäre schon gut, wenn du das so vorbereitest, dass auch zumindest ein Stückchen von dem Alltag einfach nicht in der Zeit passiert, wo du da jetzt gerade das Trainingslager abhalten willst. Also jetzt hier, Ostern steht vor der Tür, ne? Wenn der Podcast rauskommt, ist, wie heißt das? Gründonnerstag, glaube ich.
Karfreitag?
Nee, das kommt erst einen Tag später.
Gut, dann das ist es Gründonnerstag.
Das ist ja oft so, dass Freitag nach dem Donnerstag kommt. Und wenn du das jetzt machen wollen würdest, dann würde ich schon mir wünschen, also ist egal, mach so wie du willst, aber wenn ich skizzieren dürfte auf einem weißen Blatt Papier, würde ich sagen, hey, nimm dir mal Mittwoch eine Stunde Zeit, schreib mal, einen Essensplan zumindest auf oder eine erweiterte Einkaufsliste, wo du sicher sein kannst, da habe ich jetzt alles eingekauft, was ich bis Ostermontag noch irgendwie brauche und es reicht auch noch für Dienstag und Mittwoch, so, und also nach Ostern. Und das wäre ja schon cool, wenn man das dann schon mal abgefrühstückt hätte, weil nichts braucht man weniger als irgendwie Samstagmorgen nochmal halb panisch in den Ostereinkaufssupermarkt zu gehen, der komplett überfüllt ist und so weiter und so fort. Auch nochmal ein Gruß an den öffentlichen Nahverkehr, alleine schon deswegen nicht, weil man vielleicht schon mal 2 Tage intensiv trainiert hat und einfach nicht sämtliche Bakterien und Viren braucht, weil das Wetter jetzt gerade schlecht ist zum Beispiel, ne? Und das finde ich cool. Aber wie gesagt, das kann ja dann auch jeder für sich selber entscheiden. Und da ist, glaube ich, nur cool, wenn man hingeht und einfach, also wie gesagt, ob jetzt mit Coach oder ohne, ne, man braucht jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Podcast, um auf die Idee zu kommen, dass man mittwochs einkauft vor Ostern und nicht Ostersamstag. Aber ich, so diesen Überblick zu behalten, das finde ich ganz, ganz wichtig. Auch zum Beispiel bin ich ein Fan von sich einen Trainingsplan zu machen. Also das erlebt man ja in Trainingslagern immer wieder, dass man einfach auch zu doll beginnt in dieser Phase und dann gegebenenfalls schon, und jetzt muss man sich immer überlegen, was passiert, die Trainingsqualität halt deutlich leidet an Tag 3 oder 4 zum Beispiel. Das ist ja so ein klassisches Phänomen. Wir sind da, wegen mir können wir uns am ersten Tag noch irgendwie halbwegs entspannt einrollen und fahren nur 2 Stunden. Aber das erlebt man ja sehr, sehr häufig, dass dann am ersten vermeintlichen richtigen Trainingstag sofort die 5,5 Stunden auf dem Plan stehen müssen. Und wenn das Tag 1 von 8 ist oder so, dann kann man sich halt sicher sein, dass das hinten raus richtig, richtig zäh wird. Und ob dann nicht irgendwie das Ungleichgewicht irgendwann umschlägt in, keine Ahnung, Erkältung oder irgendwas, wenn man dann auf dem Flieger zurücksitzt und das Immunsystem komplett angeschossen hat. Ja, das wäre dann schade, ne? Da würde der Fehler dann auch, den kann man dann nicht auf die anderen Fluggäste unbedingt schieben, die sich krank in den Flieger gesetzt haben, weil da konnte man mit rechnen. Sondern vielleicht auch darauf, dass man einfach zu doll begonnen hat und das nicht sinnvoll strukturiert hat. Da wiederum finde ich, ist halt so ein Faktor immer gar nicht so verkehrt, ne? Dass man mal hingeht und sich, also selbst wenn man, wie gesagt, keinen Coach hat und keinen Trainingsplan verfolgt, kann man sich trotzdem ungefähr einen Plan machen. Und ich würde da immer denken, zumindest jetzt in puncto Trainingslager, so wie ich eben gesagt habe, mehr ist immer besser, ja? Geile Floskeln hier heute, hau ich jetzt die nächste Floskel hinterher und sage, weniger ist manchmal auch mehr. Super. Und was hast du gelernt im Podcast? Ja, mehr ist manchmal besser, aber weniger ist manchmal auch mehr. Dass man zumindest hingeht und sagt, man strukturiert sich das sinnvoll durch und haut jetzt nicht einfach wild mit dem Hammer drauf los und versucht jeden Tag alles irgendwie auszupacken, was irgendwie jetzt hier gerade an Trainingsbelastung so jetzt gerade funktioniert hat. Deswegen, und so ein Faktor 2 ist ja auch nicht exorbitant viel mehr als normalerweise. Deswegen sage ich das, das kriegt man, bleibt dann als Relation stehen und das kriegt man da meistens ganz gut bewerkstelligt.
Ja. Genau. Also der Hintergrund bei mir, warum ich im Endeffekt da drauf gekommen bin, war im Endeffekt, genau, das sage ich ganz schön oft, im Endeffekt, die Geschichte mit dem Belastungsmanagement. Und je älter man wird, desto mehr Ruhe braucht man ja auch.
Ja, und das hat ja nicht nur was mit älter zu tun, sondern das ist genauso gut, je weniger gut du trainiert bist, desto mehr Ruhe brauchst du. Das muss man auch klar sagen. Also jemand, der 24 Stunden normalerweise trainiert, ja, der wird jetzt in dem Trainingslager auch nicht 48 trainieren. Für den passt der Faktor schon wieder nicht. Ja, also wenn du dir einen Trainingsplan von einem Profi im Triathlon anschaust, dann ist der Trainingsplan auch in Salzburg im Januar, dann hat er auch 25 Stunden. Da ist aber bedacht, dass eben nicht du 5 Stunden draußen fährst, sondern vielleicht 2. Oder dass wenn du auf die Rolle gehst und 2 Stunden fährst, dass das auch gut ist. Da ist aber zum Beispiel klar, dass 25 Stunden Training die Woche für einen Profi, die sind in Ordnung für die 2-3 Wochen zwischen den beiden Trainingslagern. Oder die sind auch in Ordnung, wenn du gerade den Wiedereinstieg hast und so weiter und aus der Offseason kommst. Aber frei nach dem Motto, mehr ist erstmal immer besser, liegt dann die Limitation irgendwann vor. Und dann muss man sagen, jetzt musst du dafür sorgen, dass du dir eine Umgebung schaffst, in der du in der Lage bist, 35 bis 40 Stunden die Woche zu trainieren. Und das nicht nur eine Woche, sondern von deinen, wegen mir, wir bleiben jetzt kurz bei 27 Wochen, so viel sind es ja im Profisport auf keinen Fall, ist ja weniger, aber wegen mir von den, keine Ahnung, 16 bis 20 Wochen halt mindestens die Hälfte, wenn nicht mehr der Zeit, weil das ist das, was passieren wird und das ist das, was nötig wird. Jetzt ist aber auch klar, dass der Profi viel weniger Zeit braucht, um sich anzupassen, also nach oben hin, viel weniger Regenerationszeit braucht, viel mehr Möglichkeiten hat zur Regeneration und so weiter. Deswegen ist das ja auch so ein bisschen so, wie du es einleitend gesagt hast, das kann man ja auch nicht, das kann man nicht vergleichen. Aber klar ist halt auch, je weniger gut trainiert ich bin, ich meine, was heißt das denn? Das heißt ja vor allen Dingen, dass ich für gewöhnlich meinen Körper in den letzten Jahren seltener diesem Ungleichgewicht ausgesetzt habe, sonst wäre ich offensichtlich besser angepasst. Das heißt, dass ich an dieses Ungleichgewicht auch nicht unbedingt gewöhnt bin. Und deswegen halt ein Stück weit vorsichtig sein sollte, inwieweit ich meinen Körper in Richtung dieses Ungleichgewichts bringe. Egal ob jetzt hormonell, immunologisch, metabolisch, was auch immer was, energetisch, ganz
strukturell.
Egal. Strukturell, danke, biomechanisch. Ja. So, wir könnten so weitermachen und wir könnten für jede Sache jetzt, weiß Gott, wie viele hunderte Beispiele finden. Und deswegen halt mit Bedacht und deswegen sage ich halt auch, dass, wie gesagt, wenn du jetzt normalerweise, also jetzt machen wir nochmal eine Spur tiefer, aber du bist ein Triathlet, der normalerweise 8 Stunden die Woche trainiert, was ja immer noch, also müssen uns immer, das klingt immer so, als wäre das wenig, ja, aber jeder Kreisliga-Fußballer sagt dann, da habe ich schon meinen Faktor 3, wenn ich 8 Stunden die Woche trainieren soll. Ich finde, das Verhältnis darf man immer nicht so vergessen. Und das sind schon 8 Stunden Training neben, keine Ahnung, 40 Stunden Arbeiten, neben sonstigem Alltag, den man halt so hat. Also ein Riesenaufwand. Und da sind schon 8 Stunden richtig, richtig viel. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass das, glaube ich, keine gute Idee ist, wenn man von einem Moment auf den anderen von, ich sag mal, 40 Stunden Arbeit und 8 Stunden Training kommt zu 0 Stunden Arbeit, streng genommen, und auf einmal 24 Stunden Training. Weil sehe ich nicht,
dass... Da wärst du, glaube ich, Lokführer. Das ist ein Streik. Klar. Viele Grüße an Klaus Weselski. Die Züge sollen fahren, habe ich heute Morgen gehört.
Ich wollte um die politische Diskussion heute eigentlich herumkommen.
Ja, war gemein, sorry.
Wir sind gesellschaftlich 35-Stunden-Woche jetzt, ne?
Ja, aber erst irgendwann, aber wenn du willst, kannst du dann doch, wenn du lieber die Kohle willst, kannst du dann doch die 40 bei mehr Lohn machen.
Aber das ist doch cool. Das hört sich ja gut an.
Ja. Fängt aber erst 2026 an und dann, glaube ich, stufenweise, aber...
Ich glaube, bis dahin gibt es gar keine Bahn mehr.
Nagle man mich nicht fest.
Ja. So, raus aus der Politik.
Ich habe dich schön unterbrochen.
Nee, alles gut.
Entschuldigung.
Ich mag das, wenn du diese Politikverdrossenheit auch manchmal hier kundtust. Ich finde das ja völlig okay. Das ist ja auch, das soll ja auch dein Wohlfühl-Podcast sein. Ich möchte, dass wir hier eine gemeinsame Therapiestunde für uns beide nach außen tragen. Das ist völlig okay.
War ja mal das Motto dieses Podcasts.
Das war mal das, ja, das ist völlig richtig.
Was der ein oder andere Hörer vergisst.
Bevor es, ja, da, die jungen Leute, die da damals noch nicht dabei waren, ne? Also die da so kurz vorm Abitur gestanden haben und so weiter, die wissen das alle noch nicht. Die kennen uns nur als Fußball-Podcast, aber das war's anders. Früher war das hier alles mal anders, ja? Das wollen wir damit sagen, damals, als die Gummistiefel noch aus Holz waren. Wow.
Hießen sie damals genau. Nicht Crocs oder Clocks, ja. Und kamen aus den Niederlanden?
Ja.
Als die Gummistiefel aus Holz waren?
Völlig richtig. Oh Mann, wie kommen wir jetzt hier wieder raus, ey. Alter Schwede. So, nehme ich jetzt nochmal ganz kurz zum oxidativen Stress und der Anpassung der maximalen Sauerstoffaufnahme. Ja, komm, ist es für jeden die 6. Stunde, jetzt nochmal dranbleiben.
Ich hätte aber wirklich tatsächlich noch eine Frage.
Bitte.
Eine ernst gemeinte.
Ja.
Mögest du mal, weil wir haben ja jetzt Ostern und irgendwann haben wir Pfingsten und dann haben wir auch so Sachen wie 1. Mai. Wenn ich jetzt, also Punkt 1, Blöcke im Trainingslager und auch im normalen Trainingsleben. Aus deiner Erfahrung, 2 Tage, 3 Tage, altersabhängig, trainingsabhängig, also ist das immer so, dieser Dreierblock, ist das immer das Master-Ding oder würdest du auch sagen, boah, da gucke ich mir echt den Athleten an und wie viel psychosozialen Stress der hat und vielleicht ist es echt sinnvoller, 2 Tage zu machen, 1 Tag Ruhetag. So ein bisschen, es gibt ja auch Radprofis, redet man teilweise von 6 Tagen, dann 1 Tag Ruhetag, dann andere sagen wieder, nee, in verschiedenen Phasen machen wir auch als Radprofis 2 und 1, so, wobei die an dem einen Tag natürlich auch Rad fahren, aber mit einer viel geringeren Intensität. Da gibt's sehr wahrscheinlich kein Universalrezept.
Nein, natürlich nicht, aber das ist ja auch immer ein bisschen das, was die Leute hören wollen, deswegen lass das mal ruhig skizzieren, ne? Alles andere, also, und ich, das verstehe ich auch total, man steht dann immer vor der Schwierigkeit, dass es halt, ich habe einleitend gesagt, dass jeder das individuell macht, so wie es ihm gerade taugt. Und jetzt kann ich nicht hingehen und pauschal sagen, hier so ist richtig. Aber jetzt mal nur wirklich aus der Erfahrung gesprochen. Also zum Beispiel auch jedes Profi-Trainingslager. Fangen wir da mal kurz an, nur zur Abgrenzung. Spätestens nach 5 Tagen kommt eigentlich immer ein Ruhetag bei mir. Also vielleicht machen wir erstmal die Trainingslager-Häufigkeit, habe ich eben gesagt, eigentlich immer. Ja, also nicht jetzt durchgehend, aber auch das, wenn das, ich meine, es gibt nicht umsonst Triathleten, die irgendwo in Girona wohnen oder die auf Mallorca wohnen oder wie auch immer was. Das machen die natürlich, weil die da immer Trainingslager sinngemäß machen können. Und das macht auch total viel Sinn. Wenn man das nicht kann, dann sucht man sich ja in der Vorbereitungszeit Zeiträume raus, in denen man jetzt wirklich konkret irgendwas zwischen 14 bis 17, 18 Tage unterwegs ist. Mhm. Wenn man gerne zu Hause ist, weil ich immer finde, dass viel mehr als 14 bis 17 Tage auf dem hohen Niveau kann man meist eh nicht trainieren, wenn man die Trainingsqualität halten will. Also irgendwann kommt ja auch für einen Profisportler eine Phase der Entlastung. Der kann ja auch nicht dauerhaft trainieren, sondern der hat da sinngemäß die gleichen Strukturen oder Muster wie ein sehr ambitionierter Hobbyathlet auch. So. Und muss deswegen auch irgendwann mal eine Entlastungswoche machen. Und weil der dann doch ab und zu gerne zu Hause ist, macht er das zu Hause. Und dann hat man halt einen Zeitraum von, machen wir jetzt das Beispiel, erstes Rennen ist irgendwie im April. Dann trainiert man halt 4 Monate ungefähr. Und in den 4 Monaten fährt man halt 3-mal ins Trainingslager für jeweils roundabout 17 Tage, um jetzt irgendwas zu sagen. Plus, minus 2-3 Tage.
Also 3 Wochen im Endeffekt. Also ums
Sinngemäß. Genau, wenn du jetzt noch die Reisezeit mitzählst und der Tag packen und so weiter, dann Tag mit CH, sauber. Dann kommst du ungefähr auf 3 Wochen. So, und dann haben wir festgestellt, von den 4 Monaten bist du 3x3 Wochen unterwegs. Die Zeit dazwischen sind dann immer so, da bist du ja auch nicht eine Woche dann zu Hause, sondern 2 oder 3, weil du hast auch nochmal hier, keine Ahnung, Sponsorenverpflichtungen, dies und das und jenes. Und bevor du auch ins Trainingslager fährst, analog zu jedem Hobby- und Amateursportler auch, trainierst du ja auch erstmal vielleicht 2-3 Wochen zu Hause, weil... Ja, du musst dich ja erstmal in die Lage bringen, um diesen Reiz im Trainingslager wiederum verkraften zu können. Also aus der kalten Hose, manchmal machen wir das auch, dann ist das aber ein Dezember-Trainingslager irgendwo auf Mallorca, wo du auch sagen kannst, da werden jetzt dann vielleicht 25 Stunden die Woche trainiert, aber garantiert nicht 35 bis 40. So, dann haben wir die Häufigkeit und die Länge der Trainingslager auf jeden Fall schon mal durchdekliniert. Und wenn wir dann weitergehen, dann baut sich das ja ganz stumpf auf. Ich mache das so, weiß die Reisetage. Ich weiß dann ungefähr, ob derjenige schon halbwegs eingefahren ist oder nicht. Also fliegt der um 10 Uhr nach Mallorca, dann ist der um 14 Uhr im Hotel, dann kann er sich 2 Stunden einrollen. Oder fliegt der um 14 Uhr nach Lanzarote, dann kann er sich nicht mehr einrollen. Davon hängt natürlich so ein kleines bisschen der nächste Tag dann irgendwo ab. So, und dann teilt man sich das auf und schaut, wie viele Tage das sind und wie man sinnvoll eine gewisse Anzahl an Ruhetagen unterbringt. Aber spätestens nach 5 Tagen kommt einer und der erste auch nicht nach 5 Tagen, sondern der erste Block ist dann, keine Ahnung, 3 bis 4 Tage lang, der zweite vielleicht dann 4 bis 5, der nächste 4 bis 5 und der letzte dann vielleicht auch nur noch 4. So, um mal irgendwas zu sagen. Und dann hätte man jetzt sinnvoll aufgebaut, machen wir mal 4, 5, 5, 4, um jetzt sehr einfach zu halten, es sind 18 Tage, dazwischen sind 3 Ruhetage, wäre es bei 21 Tagen und jetzt kürzt man sich das wäre jetzt das Maximale, kürzt man sich das so zusammen, dass man sagen kann, okay, 3, 4, 5 und 4 sind dann 8, 13, 16 Tage, 3 Ruhetage bis bei 19 Tagen, also wie auch immer das dann sich ausgeht, damit man roundabout auf irgendwas zwischen 2,5 bis 3 Wochen kommt. Man sieht aber auch schon, dass jetzt so 12 Tage ist ein bisschen dünn, ehrlich gesagt. Ne? Also das würde ich jetzt im Profisport, ich meine klar, wenn es gar nicht anders geht, ist es immer besser als nicht. Aber wenn es wirklich wunderschön planbar ist, dann würde ich immer sagen so, naja, 12 Tage, weißt du, du brauchst schon mal einen ersten Block, um reinzukommen. So, dass du halt wirklich sagen kannst, okay, jetzt gewöhne ich mich auch zum Beispiel vom Tagesablauf. Das bringt ja mit sich, dass du halt weniger Zeit hast. Ne? Wenn du sonst 4, 5 Stunden am Tag trainierst und jetzt 7, 8, ja, dann wird der Tag halt kürzer. Du musst ja dich ganz anders nochmal strukturieren. Dann bist du in ungewohnt ist es ja meistens nicht, aber du bist zumindest nicht zu Hause. Die Abläufe sind also vielleicht nochmal ein kleines bisschen anders. Und du hast nicht, keine Ahnung, den Physio, der um 18 Uhr zu dir nach Hause kommt, sondern du musst dich vielleicht nach einem Termin richten, den der Physio im Hotel oder im Ort oder wo auch immer dir vorgibt. So, und das sind ja alles so Faktoren, die es dann zu bedenken gilt, weswegen sich das durchaus erstmal so ein kleines bisschen einruckeln muss. Ich würde zum Beispiel nie einen Test fahren im ersten Trainingsblock. Das mache ich immer erst, erster Ruhetag, dann einen Tag wieder reinkommen, weil der Tag nach dem Ruhetag ist nie schön. Und dann am zweiten Tag nach dem ersten Ruhetag ist meistens mein Lieblingstag, um Tests zu fahren. So, und dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine ungefähre Struktur vorgegeben, was den Profi angeht. So, und jeder Age-Grouper passt das jetzt so an, wie das ungefähr in Relation machbar ist. Also bin ich 12 Tage im Trainingslager. Also ich bin in der Summe 2 Wochen unterwegs. Ja, habe hier ein klassisches Trainingslager, keine Ahnung. Samstag Anreise, Samstag Abreise so ungefähr. Und dazwischen, also das sind dann 2 Wochen. Dann habe ich streng genommen 12 Trainingstage. Ich ziehe Anreise- und Abreisetag, klammer ich aus. Und diese 12 Trainingstage, die inkludieren die Ruhetage. Ja, das sind für mich eigentlich immer Trainingstage, so was das Zählen angeht. Und dann kann ich da auch überlegen, dass ich daraus mache 3, 4, 3 zum Beispiel. 2 Ruhetage sind 12 Tage. So, schöne Struktur. Ich finde immer 4 Tage fein, auch für einen Hobbysportler. Das kann man durchaus noch machen. 5 ist immer so, ja, jetzt kommt es auch hart drauf an, ist das jetzt ein Radfahrer, ist das ein Triathlet? Weil würdest du mich nach einem Triathleten fragen, würde ich sagen, ja, auch 5 Tage gehen, Aber da muss nicht mehr unbedingt am fünften Tag gelaufen werden, zum Beispiel, ne? Weil das Verletzungsrisiko halt unter Ermüdung und Co. irgendwie dann doch beim Laufen nochmal deutlich größer ist als beim Radfahren. Also da passiert ja beim Radfahren für gewöhnlich nichts Strukturelles, was jetzt am fünften Tag die Lage viel, viel schlimmer macht. Aber ich sag mal, beim Laufen kann der Schritt schon ein bisschen unsauberer werden und so weiter und so fort. Und die Aufmerksamkeit vielleicht auch ein bisschen schlechter etc. Und dann weiß ich nicht, ob in dem Lauf am fünften Trainingstag in Folge noch so viel Qualität drin ist, ne? Oder ob das eher einfach nur ja mäßig qualitativ ist. Und dann würde ich mich fragen, lohnt es? Oder gehe ich lieber hin und sage, ich mache 3, 4 und 3 und kann dann hingehen, zum Beispiel jetzt selbst im langen Block von 4 Tagen und kann sagen, hey, ich laufe Ding mir am ersten Tag und dann nochmal am 3. und 4. und habe aber eine sinnvolle Qualität da drin. Habe auch keine 3 Lauftage in Folge zum Beispiel. Das würde ich auch, glaube ich, also mache ich sowieso nie in einem, bei einem oder sehr selten bei einem Hobbysportler und wenn nur bei der wirklich höchst ambitioniertesten Gruppe. Genau. Und so baut sich das dann auf. Und dann ist das ja ganz viel, also ich finde diese Ruhetage alleine, wenn wir das mal nehmen, und man stellt ja schon fest, die sind bei Profis wie bei Amateursportlern, Hobbysportlern, egal welche Ambition, würde ich die immer einbauen, weil die ja immer gewährleisten, dass man danach wieder eine gute Trainingsqualität halt einfach hat. Und dass man, lass uns mal eben nochmal darüber sprechen, was Gleichgewicht und Ungleichgewicht angeht. Und ich habe das einleitend gesagt, zum Beispiel mit Glykogenspeichern, dass man sagen kann, wenn ich jetzt einen 4-Tages-Block habe, dann möchte ich mir am Ende, wegen mir, ist jetzt sinngemäß beschrieben, aber sinngemäß bei der Hälfte des 3. Tages, als vor allen Dingen auch dann beim 4. Tag, zunutze machen, dass die Glykogenspeicher jetzt nicht mehr ganz, ganz voll sind, dass das jetzt eine richtig gute Fettstoffwechseleinheit, sagen wir es mal so salopp, ist. Dann gehe ich ja zum Beispiel hin und werde da jetzt nicht hohe Intensitäten ins Radfahren einbauen. Das beißt sich. Ja, das würde, also das kann ja qualitativ zumeist nicht richtig hochwertig ablaufen, weil die Wahrscheinlichkeit nicht gerade klein ist, dass die Glykogenspeicher hier durchaus schon mal ordentlich entleert sind. So, stattdessen gehe ich dann vielleicht hin und sage aber, hey, Umfang, super, ne? Also geht's raus, fahrt's Rad, wie Franz Beckenbauer schon damals sagte. Und dann kann ich einfach 5 Stunden fahren gehen oder 4 oder 3, je nach Ambition jetzt gerade. Ja, das transponiert jetzt jeder für sich selber dann ein Stück weit. Aber nochmal, es spricht ja jetzt beim Radfahren bei einer sinnvollen Grundlageeinheit nichts dagegen, dass man die schön möglichst länger dann auch gestaltet und sich das zunutze macht. Jetzt geht der sonst 8 Stunden die Woche trainiert, nicht hin und fährt am letzten Tag in einem 4-Tages-Block 5 Stunden Rad und geht nochmal 1 Stunde laufen. Ja, das wäre fast das Trainingspensum, alleine schon von der Stundendauer, wie der normalerweise in der Woche hat. Wenn wir jetzt uns überlegen, was das exponentiell bedeutet in puncto Immunsystem, Glykogenspeicher und Co., dass der die Trainingszeit, die er sonst in der Woche hat, auf fast einen Tag verpackt, nachdem er schon 3 Tage trainiert hat vorher. Wenn die Leute sehen könnten, wie ich hier rumhantiere, ne, mit meinen, also ich gestikuliere quasi den Trainingsplan, dann kann das nicht
sieht eher werden. Aus wie das Einweisen einer Boeing 747 in ja, Hamburg-Fuhlsbüttel.
Absolut, und es wäre vielleicht sogar möglich hier vom Dachfenster aus. Egal, wobei, wenn, würde ich nur hier den Beluga einweisen, glaube ich. So, und genau, so in etwa baut sich das ja auf. Und dann jetzt ganz ehrlich, lass uns da nicht so ein Hexenwerk rausmachen. Lass doch mal so ein paar Anker setzen, also auch wenn das jetzt nicht individuell beschrieben ist. Aber es ist doch klar, dass wir beim Thema Umfang, würde ich es immer so verteilen, dass der erste Tag nach dem Ruhetag oder der erste Tag im Trainingslager überhaupt jetzt logischerweise nicht der umfangreichste Tag ist, sondern der Umfang sich vielleicht auch so ein kleines bisschen aufbaut, ja, und dann aber auch nicht der letzte Tag vor der Abreise. Vielleicht jetzt gerade der ist mit den allergrößten Umfängen, weil ich mir immer überlegen muss, ich brauche eine gewisse Erholungszeit, ich will nicht super angeschossen in den Flieger steigen und so weiter. Also auch soweit so einfach. Bei der Intensität ist es ähnlich. Der erste Tag im Trainingslager oder der erste Tag am Ruhetag ist nicht der intensivste Tag, den wir in diesem Block dann haben werden, weil nach einer Ruhephase oder nach einem halben Tag in einem Flugzeug oder wie auch immer, sind die Beine nicht unbedingt darauf vorbereitet, dass die dann jetzt sofort hier Höchstleistungen bringen können. Und deswegen gehe ich da zum Beispiel immer hin und ganz ehrlich, der erste Tag oder auch der erste Tag nach dem Ruhetag ist oft, also so beschreibe ich es dann auch, eine bunte Tüte, ne, ein bisschen was von allem. auch ein kleines bisschen Intensität manchmal, also jetzt nicht in allen Disziplinen, aber da können auch mal ein paar kürzere G2-Intensitäten draufstehen, sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen. Wie gesagt, muss jetzt nicht bei beidem sein, kann auch, keine Ahnung, 4x6 Minuten G2 sein, verpackt in einer 3-Stunden-Einheit beim Radfahren und ein lockerer dreiviertelstündiger Lauf, so, um jetzt irgendwie pauschal zu werden. Und dann baut es sich ein bisschen auf und dann ist der zweite und der dritte Tag, also ich teile es dann manchmal gerne auch ein, wenn wir so ein bisschen bei Schwerpunkten sind, dass halt irgendwie es Tage gibt, an denen du schon sagen kannst, du versuchst jetzt nicht in jede Disziplin, ich bleibe jetzt kurz beim Triathlon, einen Schwerpunkt zu setzen. Also du kannst jetzt nicht morgens ein super intensives, umfangreiches Schwimmen machen, dann eine 4,5-stündige Einheit mit wahnsinnig viel Intensität und danach nochmal einen super qualitativen Lauf mit irgendwelchen Schwellenintervallen. Glaube ich einfach nicht so richtig, dass das funktioniert, sondern du kannst dann ja hingehen und sagen, hey, am zweiten Tag, ich beschreibe es jetzt, wir stellen uns gedanklich den 4-Tages-Block vor. Und am zweiten Tag gehst du morgens schwimmen, weil das machst du jeden Morgen. Ne, das ist halt im Trainingslager zum Beispiel oft geil, weil du hast halt kurze Wege und so weiter. Und das ist ein schöner Tagesauftakt vorm Frühstück gerne auch mal. Muss jetzt nicht jeden Tag, aber wir skizzieren es mal so. Und dann ist gegebenenfalls der Schwerpunkt deines Tages auch einfach diese 4,5-stündige Einheit oder 3,5-stündige, ganz egal, oder 5,5-stündige. Und ohne auch gegebenenfalls mal zu laufen, weil du eben nicht sofort dafür sorgen willst, dass du dich jetzt in den 2 Tagen hier sofort halb ruiniert hast, zum Beispiel. Und ja, das so kann man das dann irgendwie dann doch relativ konkret aufbauen. Und ich meine, irgendwo gelingt das ja auch. Wenn man sich jetzt das Power and Pace Projekt anguckt, dann gibt's da Trainingslagerpläne für 5, 8 und 12 Trainingstage, weil das so die, sag ich mal, schematisch die Zeiträume sind, die sich dann auch irgendwo wiederum unterscheiden. Als Beispiel, bei 5 Trainingstagen gibt's keinen Ruhetag. So, warum soll ich den machen? Für die Kategorie, die jetzt halbwegs sinnvoll ambitioniert ist. Und wenn ich jetzt von Power and Pace spreche, dann reden wir von Leuten, die es gewohnt sind, strukturiert zu trainieren. Das ist also schon auf jeden Fall mal ein Level, wo man sagen kann, das kann jetzt nicht jeder von sich behaupten. So, und dann bei 8 Tagen zum Beispiel gehe ich hin, mache einen Ruhetag. Bei 12 Tagen mache ich aber 3. Also nicht linear aufgebaut, sondern halt so, dass man sagen würde, bei den 12 Tagen ist es halt 3, 4 und 3 Tage zum Beispiel. Ja. Aber ich kann nicht sagen, 6, Ruhetag, 5. Das klappt nicht. Ne? So, also wegen mir sind da auch 2 Ruhetage oder ich glaube, es ist klar, was ich sagen will, sondern die Zeiträume unterscheiden sich halt signifikant. Deswegen kann ich bei 12 Tagen vielleicht auch hingehen und komme mit 2 Ruhetagen am Ende aus. Bei 5 Tagen brauche ich aber auch keinen. Also da kann ich ja auch mal, das sind ja diese klassischen Feiertagswochenenden, ne? Wenn jetzt hier Karfreitag, Ostersamstag, Sonntag, Ostermontag, jetzt kannst du dich fragen, ob hier grünen, gelben Donnerstag da noch irgendwie mit reinzählt und ob das auch noch ein halber Trainingstag ist, weil auch da braucht man ja nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich kann ja auch aus einem grünen Donnerstag oder sagen wir mal aus einem eigentlichen Arbeitstag, den kann ich mir ja vielleicht trotzdem so gestalten, dass ich sagen kann, ich kann am Nachmittag nochmal 3 Stunden trainieren. Und dann ist das für einen Auftakt in ein Wochenend-Feiertagstrainingslager halt eine sensationelle Sache. Das ist doch klasse. Da habe ich doch sofort für eine Vorbelastung gesorgt, die für unterschiedliche Dinge gut sein kann, nämlich zum Beispiel für diese klassische Eingewöhnung, von der ich eben gesprochen habe. Ne? Also dieser erste Tag, egal ob jetzt nach dem Ruhetag oder überhaupt im Trainingslager, dann habe ich den vielleicht nicht am Karfreitag, sondern bin einfach schon mal hingegangen und habe, weiß ich nicht, wegen mir Montag, Dienstag, Mittwoch entspannte, ruhige Tage gehabt, habe mich gut ausgeruht, damit ich da möglichst viel Qualität aus so einem Wochenende holen kann. Und dann gehe ich aber Donnerstag schon mal hin und mache die Muskulatur schon mal wach. Also keine Ahnung, morgens eine Runde schwimmen ist dann auch eines der letzten Möglichkeiten, wo ich schwimmen gehen kann, wenn die Bäder an Feiertagen zu haben zum Beispiel. Und dann kann ich am Nachmittag 2 Stunden Radfahren gehen. Ja, und dann ist doch sensationell. Also dann habe ich ja mindestens schon mal Beine und Arme irgendwie wach gemacht und dann ist toll. Und dann kann sich das schön weiter aufbauen. Und dann ist es ja so, wie gesagt, auch da verpacken wir es ja in unterschiedliche Kategorien. Also jetzt in Leveln der, ich will nicht immer sagen Ambition, weil das fällt mir immer so ein bisschen schwer, weil es würde gleichzeitig heißen, dass ich den Leuten, die weniger trainieren, von der Stundenzahl die Ambition abspreche. Das finde ich so ein bisschen schwierig. Sondern wir teilen es einfach auf nach unterschiedlichen Trainingsumfängen, die derjenige zur Verfügung stellt. Also da sind ja Kategorien bei, die trainieren um die 12 Stunden. Da sind aber auch welche bei, die trainieren um die 8 Stunden oder mehr als 15. So, und deswegen, ich finde Ambitionsbeschreibung immer so ein bisschen schwierig, weil nochmal, ich finde auch jeder, der 8 Stunden die Woche trainiert, ist schon richtig, richtig ambitioniert, weil, ja, muss man erstmal hinbekommen, ne? Und wird vermutlich weniger als 1% der Weltbevölkerung geben, die durchschnittliche 8 Stunden die Woche trainieren. Von daher ist das schon ein relativ exklusiver Status in der Ambition. Also alles fein. So, und ich habe mal versucht, das jetzt so ein bisschen schematisch zu beschreiben.
Zu diesen 4 Tagesblöcken. Macht es Sinn, wenn ich sowas im Trainingslager mache und ich habe es zuvor noch nie gemacht, dass ich dann zumindest aber auch schon mal zu Hause 4 Tage trainiert habe? Also ich kenne mich jetzt mit diesen Power and Pace Plänen jetzt nicht so aus, aber wäre dieser Schock fürs System dann nicht clever, wenn ich den einmal in dem heimischen Umfeld habe? Also wir reden jetzt nicht von dem gleichen Umfang, sondern nur von, ich trainiere 4 Tage hintereinander. Was macht es mit meinem Körper? Wie kann ich da vielleicht so erste Fehlervermeidungsstrategien mit genug Trinken, genug Ernährung oder so, dass ich sowas ein bisschen hinbekomme? Oder sagst du, muss nicht sein?
Muss überhaupt nicht sein.
Okay.
Also es zählt immer der Kontext und also der Trainingskontext. Das ist wie beim langen Lauf. Mich interessiert nicht, wie lang der eine Lauf ist, sondern wie lange ist wegen mir der Kontext der Kilometer in einem Trainingsblock oder wegen mir in einer Woche oder in einem 3-wöchigen Belastungsblock. Völlig wurscht. Und jemand, der 8 Stunden die Woche trainiert im guten Durchschnitt oder 6 bis 8, ich setze noch ein bisschen weiter unten an, der ist locker in der Lage, 4 Tage in Folge zu trainieren. Ist überhaupt kein Problem.
Setzt aber dann wirklich voraus, dass er sich auch sauber an die,
exakt,
an die Intensität hält und nicht am ersten, ja, Tag wilde Sau spielt
und,
oder am
und
dritten.
Es, genau. Und ist einfach nur so strukturiert, dass man sagen kann, sinngemäß hat man doch eine gewisse Belastungsverträglichkeit zur Verfügung für diesen Trainingsblock. Und jetzt will man den ja so verteilen, dass man nicht am 2. Tag abends da liegt und sagt, hier ist der Ofen aus, ich weiß nicht, wie ich den morgigen Tag überleben soll, sondern dass man am 3. Tag morgens aufs Rad steigt und sagt, puh, ja, ganz einfach ist nicht so. Und jetzt hier 3 Stunden fahren ist jetzt durchaus nicht die kleinste Herausforderung. Und am 4. Tag setzt man sich morgens drauf und denkt sich, hätte ich mal eine andere Radhose angezogen, weil das sind die gleichen Nähte wie gestern, das stört. Aber am Ende des Tages kriegt man es gut rum. Und man, dann ist ja ganz entscheidend wichtig, all das, was du, oder du hast es gerade schon angedeutet, es geht ja dann vorrangig darum, auch wieder dafür zu sorgen, dass diese 4 Tage gut funktionieren. So, und jetzt mal wirklich die banalsten Punkte. Verpfleg dich während der Einheiten. Iss vernünftig und ausgewogen vor und nach den Einheiten und auch im weiteren Verlauf des Tages. Trink dir wegen mir einen Proteinshake nach der Ausfahrt. So, wenn du das Gefühl hast, dass du noch nicht genügend Proteine jetzt gerade über die normale Ernährung bekommen hast, aber alleine schon sicherzustellen, dass du genügend Energie versorgt bist während der Einheiten, ganz ehrlich, das macht so wahnsinnig viel aus und das klingt banal, aber wenn man es dann wirklich mal richtig machen will, dann sind es halt nicht 2 Stück Bananenbrot auf die 4-stündige Einheit, sondern, keine Ahnung, 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate und die sollen dann auch da rein. Ob das dann wegen mir 3 Riegel, der Erdbeerkuchen in Petra mit dem ordentlichen Schlag Sahne ist und dann noch eine Cola. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass das die richtige Variante ist, aber ist auch okay. Hauptsache, du verpflegst dich sinnvoll. Wenn du das schleifen lässt und am 2. Tag bei der, und dann kann die Einheit auch 2,5 Stunden lang sein, die muss dann nicht 4,5 Stunden lang sein und du hast das verkackt, ja, dann weiß ich nicht, ob du in diesem 4-Tages-Block nochmal die Kurve kriegst und ob du irgendwann nochmal sagen kannst, eieiei, die Belastung war jetzt gerade exponentiell so viel mehr, als sie hätte sein sollen, weil ich drumherum ein bisschen was verkehrt gemacht habe, dass ich nicht weiß, ob ich jetzt nicht mein Pensum an sinnbildlicher Belastungsverträglichkeit eigentlich gerade schon abgehakt habe, weil das ist jetzt schon hinüber. So. Und deswegen wird man mit solch, es geht nicht immer nur darum, wie viele, also auch wenn wir das so schematisch beschreiben, aber wie viele Tage du dann trainierst, auch wenn, ich versuche es ja auch in Trainingszeit runterzubrechen auf irgendwas Greifbares, aber am Ende sind ja die Rahmenbedingungen, die Gestaltung der Einheiten und so weiter so viel entscheidender als jetzt nur die Trainingszeit oder die Anzahl der Tage im Block oder. Es kann auch jeder 5 Tage in Folge trainieren. Du kannst auch, das haben wir alle schon mal gemacht, eine Radtour machen, an dem du eine Woche lang unterwegs bist und jeden Tag Rad fährst. Und das geht alles. Das ist ganz wunderbar. Aber da sind wir uns auch einig, dass man dafür sorgen kann, dass solche Tage angenehmer werden oder dafür sorgen kann, dass man ein bisschen was verkehrt macht, damit es dann echt schon am dritten Tag vielleicht hässlich wird und man am vierten Tag da steht mit dem Hungerast oder keine Ahnung was. Ne? Und sowas möchte man ja nicht. Genau. Super. So, und deswegen freie Gestaltung für jedermann. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht über die Faktoren sprechen oder darüber reden, dass so ein vierter, fünfter Tag, sagen wir jetzt mal ein vierter Tag in dem Trainingsblock, ja, der wird im März bei sonnigen Temperaturen cooler sein und bei 25 Grad einfacher zu verkraften sein, als jetzt gerade bei 12 Grad und Nieselregen zu Hause. Oder wenn man dann hingehen muss und den Tag auf die Rolle verlagern muss und sich überlegt hat, okay, 4,5 Stunden auf der Rolle wäre jetzt ein bisschen doll, aber lass mal 3 machen. Und ganz ehrlich, ist immer noch viel zu viel für das, was schön ist, sagt jemand, der ungerne irgendwie viele Rollenstunden aufschreibt. So, und deswegen ist das natürlich klar, dass das auch irgendwie eine Rolle spielt. Aber nochmal, also jetzt auch so aus der anekdotischen Evidenz gesprochen, wie das früher war, viele Age-Grouper zu betreuen und die dann auch auf gar keinen Fall alle die Möglichkeit hatten, ins Trainingslager zu fahren, wegen Beruf und Familie und Co. Und das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Und man kann das auch super gut zu Hause hinbekommen, sofern man das einfach sinnvoll gestaltet. So. Und das halte ich halt für echt wichtig. Gleichzeitig, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, also dass man das ganze System durchaus mal in ein sinnvolles Ungleichgewicht bringt, um da eine coole Anpassung rauszuhaben und vielleicht das auch nicht nur einmal macht, sondern zweimal oder dreimal. Ne? Wie gesagt, Gedenken an die Feiertagswochenenden. Aber auch immer noch so, dass man sagen kann, hey, ich mache das schon ein bisschen mit Bedacht. Und wie gesagt, sowas hier wie meine läppschen Faktoren, ja, die sind nicht für jeden richtig. Und also richtig sollen die sowieso nicht sein. Und die sind auch für manche nicht passend. Aber so als ganz, ganz grobe Richtschnur kann das ja vielleicht irgendwie helfen. Und wenn man dann noch dafür sorgt, dass man den Rest drumherum irgendwie ganz gut gestaltet, dann glaube ich, kann das sehr viel Sinn machen. Ja.
Gut.
Dann kriegt man nur keinen Erdbeerkuchen in Petra.
Ja, daran, da denke ich auch die ganze Zeit. Deswegen hat mich, glaube ich.
Ist sowieso im April nicht. Ist eh alles voll auf dem Marktplatz. Kannst knicken. Brauchst gar nicht versuchen. Muss anstehen. Ja, also jetzt ist auch wirklich so. Da kannst ja auch hier ins Café fahren nach.
Blankenese?
Nee, hier, da.
Caro?
Hier zu Caro.
Caro ist übrigens gerade auf Mallorca, ist aber am 7., glaube ich, wieder da.
So.
Oder vielleicht früher. Genau. Caro macht's richtig.
Ja. Also, ja, ich auch.
Wieso?
Weil, wenn dieser Podcast rauskommt, werde ich mit Caro auf Mallorca sein und wir werden Erdbeertörtchen schnabulieren.
Du fährst nach Mallorca?
Und ja, natürlich.
Muss aber nicht sein, oder?
Doch, ich
liebe Mallorca. Macht mich jetzt ein bisschen neidisch.
Ich liebe Mallorca so sehr. Wirklich. Das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie schön ich es da finde.
Gut.
Finde ich wirklich toll. Das will ich mal sagen. Also ist auch.
Gehst du auch Radfahren oder nur Erdbeerkuchen mit Sahne essen?
Ich werde meine Radsachen mitnehmen.
Das
aber
heißt
nicht mein Rad.
Okay.
Also jetzt hier die klassische, wenn man hören will, wie man es falsch macht, ja, dann so wie ich bei der Radmitnahme. Also kein Bock, das eigene mitzunehmen. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, war es gebrochen. Deswegen, das würde ich ungern nochmal machen. Beziehungsweise dann beim nächsten Mal vielleicht richtig, aber dafür fehlt mir gerade die Energie und die Zeit und vor allen Dingen ist es den Aufwand nicht wert für die paar Kilometer. Deswegen werde ich mir eins leihen. Ich werde mir vorher auch nicht die Maße ausmessen. Ist mir völlig egal, wenn ich danach Knieschmerzen habe, weil danach werde ich ja eh wieder anderthalb Jahre nicht fahren. Habe also genug Zeit, das Ganze wieder auszukurieren. Ja?
Ja.
Und ich aber bin auf jeden Fall gut
trainiert. Das ist schon ein bisschen unfair, gell?
Bin jetzt schon zweimal gefahren auch.
Okay.
Und ich sag mal so, wenn ich dann wiederkomme, also ich werde 2 bis 3 Mal fahren gehen, schätze ich. Davon natürlich völlig unambitioniert 4-mal Klosterlück hoch oder so, ne? Um oben dann zu stehen und es vielleicht gerade bis zum Snickers und zur Cola zu schaffen an der Tanke. Aber danach bin ich hier auch für einen Matschfuß-Gravel aber mal sowas von bereit. Also, das kann ich dir aber sagen.
Ich wollte gerade sagen, du bist
dann
ja
geht's nur noch da, also für mich, ich sag's wie es ist, geht's nach der ersten Aprilwoche nur noch darum, die Form zu konservieren.
Gut,
und da muss ich noch so ein bisschen die Möglichkeit finden, ohne Radfahren zu gehen, wie man das macht. Aber mal gucken.
Du hast doch noch so Inline-Skates aus den 80ern, 90ern.
Genau, Rollschuhe heißen die aber.
Genau.
Das war was, da ist die Bremse noch vorne, nicht hinten.
Die könntest du doch wieder revitalisieren.
Ja. Das ist ja auf deutschen Straßen durchaus, deutschen Radwegen ist das richtig super. Das Inline-Skaten, wie wir coolen Kids sagen. Schön. Daniel.
Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß auf Mallorca. So viel muss ja auch mal sein. Damit hast du mich jetzt echt überrascht. Und das ist ja ein extremer Formvorsprung, nachdem ich ja seit 2,5 Wochen nicht mehr gefahren bin.
Ich finde vor allen Dingen, also ganz ehrlich, aber Mallorca finde ich am schönsten im Dezember und Januar.
Weil da sind keine Menschen.
Ja. Also das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Ich meine es jetzt wirklich völlig, völlig unironisch. Ich bin echt, liebe Balearen, wenn ihr noch einen Botschafter sucht, ja, hier ist meine Telefonnummer. 01. Gisst es. Der meldet
sich. Wo gehst du denn ungefähr hin? In welchen Ort? Darfst du das verraten, oder?
Ich verrate es nicht, aber
gut.
Ich finde, es gibt so viele schöne Ecken. Also, wirklich, ich gehe da nur hin, weil da so ein paar Faktoren sind, weswegen das cool ist, da hinzugehen.
Okay.
Das Hotel zum Beispiel. Und ich bin überhaupt kein Hotelurlauber. Aber in dem Fall für mal kurz so eine Woche das mit dieser Sonne machen, von der immer alle reden.
Mhm.
Dafür finde ich das okay. Dafür kann man das einmal machen.
Die wir sehr wahrscheinlich bei deinem Glück zeitgleich auch in Hamburg haben werden.
Ja, ist so, glaube ich.
Ehrlich?
Also soll am Samstag 22 Grad werden, habe ich gelesen.
Mhm. Das passt dann zum Osterfeuer, das entflammt sich dann.
5 Grad wärmer ist, glaube ich, als auf Mallorca.
Ist doch gut.
Aber wir wissen auch alle, dass das noch ein bisschen anders ist, ne? Ist klar.
Ja.
Super.
Gut, dann wünsche ich dir wirklich einen schönen Urlaub.
Ich weiß nicht, ob man es hört im Hintergrund, aber ich habe gerade die Rüttelmaschine angemacht. Muss noch ein bisschen auf den Bau jetzt. Mhm. Und genau, wir sehen uns im Sauerland beim Junkmiles-Trainingslager in Kallenhardt. Übrigens da nicht Pfingsten Trainingslager machen, da ist Schützenfest. Ja, da so ein bisschen vorsichtig sein. Da sind die Hotelpreise in den diversen 5-Sterne-Hotels wahrscheinlich auch ein bisschen exorbitant, weil da relativ viel Zulaufverkehr von außen ist, ne, wegen Schützenfest. Muss man so ein bisschen schauen. Weiß nicht, wie da so die Bettbelegung ist. Mhm.
Ja. Gut.
In diesem Sinne, alles Gute.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke.